Ja, ich habe versprochen, wir fangen pünktlich an. Nochmal für die, die vielleicht noch dazugestoßen sind. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Mein Name ist Lothar Kopp. Ich bin wissenschaftlicher Referent hier im Fachbereich Veranstaltungen der Bundeszentrale für politische Bildung und als solcher verantwortlich nicht für die ordnungsgemäße Durchführung der Lotterie, sondern verantwortlich für den ordnungsgemäßen Ablauf des Abends. Ich freue mich, dass Sie heute in den Räumen der Bundeszentrale für politische Bildung zur mittlerweile 17. Ausgabe des Checkpoint BBB die Montagsgespräche begrüßen zu dürfen. Von allen Veranstaltungen in der Reihe Checkpoint BBB finden Sie auch die Dokumentationen auf der Homepage der Bundeszentrale und dort speziell auf der extra eingerichteten Landingpage. Also dort finden Sie inzwischen 16 Dokumentationen unserer Veranstaltungen. Die lange Nacht der Wissenschaften fand neulich hier in Berlin statt. Der laufende Roboter, der in der Dauerschleife läuft, der kann mehr als nur auf einem Tisch herumlaufen. Wann das nötig ist, erkennt und beurteilt er ganz allein. Die Wissenschaft schafft Wissen, schafft das künftig auch ein intelligenter Roboter. Der im Kurzvideo laufende Roboter verändert seine Form dann, wenn es nötig ist. Das hat mich fasziniert. Und daher mein Miniclip von jener Nacht in der Technischen Universität in Berlin. Ich habe noch einen 13-jährigen Sohn, war mit ihm in der langen Nacht der Wissenschaft im Haus der Ideen. Das ist das Hauptgebäude der Technischen Universität. Und es war sehr spannend, weil sie dort an allen Ecken und Enden solche Innovationen erleben konnten. Heute wird es auch hier futuristisch bei unserem Checkpoint. Erwachen der Roboter, lernende Maschinen und die Zukunft der Intelligenz. Unter diesem Titel sprechen wir mit Experten über Intelligenz und darüber, was vielleicht die menschliche von der maschinellen unterscheidet. Der Begriff der künstlichen Intelligenz begegnet uns immer häufiger. Er fiel schon 1997, als der Computer Deep Blue den russischen Schachweltmeister Garry Kasparov besiegte. Und er war dieses Frühjahr, als auch das erste Go-Match von einem Computer für sich entschieden wurde, wieder in allen Zeitungen zu lesen. Werden Maschinen schlauer als wir? Sind uns Computer zukünftig nicht nur im Brettspiel, sondern auch in anderen Lebensbereichen möglicherweise überlegen? Oder sind sie das nicht schon längst? Erwachen der Roboter, vom Erwachen der Roboter zum Erwachen der Macht der Roboter? Roboterhunde, die auf Kommandos hören und Bereiche ihrer Umwelt erkennen können, selbst steuernde Autos und riesige industrielle Fabrikationsarme, es scheint, als müssten wir uns an ein engeres Zusammenleben mit den Maschinen gewöhnen. Was aber macht eine Maschine intelligent und wie unterscheidet sich künstliche Intelligenz von einem normalen Computer? Ein Taschenrechner dividiert und multipliziert schon heute schneller und genauer, als ich es kann. Von künstlicher Intelligenz sprechen wir hier allerdings nicht. Und auch der Gedanke, dass diese Rechenleistung von einem Computer besser bewältigt werden kann als von einem Menschen, beunruhigt uns nicht wirklich. Es wird als Hilfe wahrgenommen. Anders sieht es vielleicht schon aus, wenn ein Computer eine medizinische Diagnose stellt oder wenn er das Fahrzeug steuert, in dem wir sitzen. Vertrauen wir auch dann auf das Urteil des Computers wie auf das Ergebnis eines Taschenrechners? In den USA ist das ja neulich mal schiefgegangen. Das hat ein selbstfahrendes Auto einen Lastwagen übersehen, der weiß war. Und diesen weißen Lastwagen konnte er nicht unterscheiden von dem hellen weißen Himmel im Hintergrund. Und deshalb kam es da zum Crash mit einem Toten. Welche Entscheidungen sind wir bereit, an den Computer abzugeben? Und wer trägt schlussendlich die Verantwortung? Wenn Roboter ihrem Handeln und Aussehen nach immer menschlicher werden, wie werden wir dann in Zukunft mit ihnen interagieren? Wir möchten den heutigen Abend nutzen, um Trennschärfe in die Debatte zu bringen und um zu versuchen, uns den Grundlagen in der Forschung zur künstlichen Intelligenz anzunähern. Wir fragen hierzu nach den Funktionsweisen programmierter Intelligenz und möchten wissen, was hinter oder besser gesagt in den denkenden Maschinen steckt. Ich hoffe, dass wir auch auf die eine oder andere Gefahr dieser Entwicklung eingehen werden. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, als Sie diesen Raum betreten haben. Wir sitzen auf einer Bodeninstallation, mit der wir das Thema oder zumindest einen Aspekt der heutigen Debatte veranschaulichen möchten. Diese Punkte und Striche, die Sie hier sehen oder beim Betreten des Saales gesehen haben, sind eine schematische Darstellung eines neuronalen Netzes. Die Punkte stehen für die Neuronen, die Striche sind die Synapsen, die die einzelnen Neuronen miteinander verbinden und so ein Nervensystem bilden. Im menschlichen Gehirn sind diese neuronalen Netze die Grundlage unseres Lernens. Und auch beim maschinellen Lernen hat sich der Mensch, wie so oft, die Natur zum Vorbild genommen und versucht, die Funktionsweise eines neuralen Netzes nachzubilden. Wie dies funktioniert und welche anderen Möglichkeiten es gibt, Maschinen das Denken beizubringen, erfahren wir heute von unseren Gesprächsteilnehmern. Ich freue mich auf einen informativen, auch unterhaltsamen Abend und übergebe gleich an Markus Richter, der Mann mit dem Vollbart, der sich kurzfristig bereit erklärt hat, anstelle der Ihnen sicherlich bekannten Dunja Funke, die sonst durch den Abend führt, als Moderator einzuspringen. Dunja Funke musste aus terminlichen Gründen leider relativ kurzfristig absagen. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Markus Richter, dass er auch noch die Funktion von Dunja Funke mit übernimmt. Er wird Ihnen, liebe Gäste, unsere Podiumsgäste vorstellen und sie durch den Abend führen, den Toni Lückenbach von Relations in Zusammenarbeit mit unserem kleinen, aber effektiven BPB-Team organisatorisch vorbereitet hat. Viel Freude Ihnen allen und nochmals ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einleitung und das Grußwort, Herr Kopp. Mein Name ist Markus Richter, ich moderiere normalerweise im Radio, bei Deutschland Radio Kultur zum Beispiel, Sendung Breitband, die sich mit Digitalthemen beschäftigt, bin also auch sonst, komme ich immer mal wieder in Berührung mit solchen Dingen und habe neulich mit Schrecken festgestellt, auch mein Job ist von der Maschine bedroht, nachdem halt lange klar war, dass also Autobauer und andere schwere körperliche Tätigkeiten sicherlich von Robotern durchgeführt werden, gibt es immer mal wieder Artikel, die sagen, was kann denn eigentlich noch so gemacht werden, ja, zum Beispiel Moderation, also vielleicht sehen und hören Sie mich heute zum letzten Mal hier. Es gibt, wie gesagt, wir haben ein paar Gäste und es ist sozusagen die Veranstaltung der eingesprungenen Gäste. Vielleicht haben Sie Programm gelesen, dass Herr Kleinhans heute kommen soll. Das hat leider auch nicht geklappt. Dafür begrüßen wir ganz recht herzlich Dr. Tobias Knobloch. Hallo und herzlich willkommen. Er hat Latein und Philosophie studiert, war Projektmanager einer IT-Agentur und hat sich dann entschieden, an der Technikfolgenforschung zu arbeiten, also herauszufinden, was politisch und gesellschaftlich eigentlich passiert, wenn wir diese ganzen neuen Technologien einsetzen. Und das tut er bei der Stiftung Neue Verantwortung, dort in der Abteilung Open Data und Privacy. Aber, so hat er gesagt, quasi auf der zweiten Spur fährt er auf der künstlichen Intelligenz und ist deswegen heute hier. Und ich muss an dieser Stelle schon mal ankündigen, nicht wundern, wenn er am Anfang so gar nichts sagen wird und ich ihn scheinbar übergehe. Das liegt nicht daran, dass wir nicht über Technikfolgen sprechen wollen, sondern daran, dass erst, ja, ironischerweise muss man sagen, die Praktiker zu Wort kommen. Also die Leute, die an der Forschung direkt an der künstlichen Intelligenz arbeiten. Das ist einmal Ronny Wuyne. Er hat Philosophie und Informatik studiert, einen E-Book-Dienstleister mitgegründet, Banken beraten und ist jetzt Gründer und Geschäftsführer der MicroPsy Industries. Und das ist, hätte ich auch nicht gedacht, dass man das so lesen kann im Zusammenhang, die bauen KI-Software für fertigende Industrie. Also hört sich ja eigentlich nach Autoroboter an, aber ist dann doch irgendwie künstliche Intelligenz. Mal gucken, was das ist, klären wir heute hier im Laufe des Abends. Herzlich willkommen. Und dann noch Christoph Benzmüller von der FU Berlin, außerdem ein Heisenberg-Fellow der Deutschen Forschungsgesellschaft, hört sich sehr schick an, ist im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, so etwas wie eine Professur für Menschen, die schon Professor werden können, aber doch noch kein Professor sind, forscht dort an KI und wenn man nachversucht zu vollziehen, was Herr Benzmüller so gemacht hat, findet man lauter Sachen, die wirklich also sehr abenteuerlich klingen. Zum Beispiel hat er an einer Software mitgearbeitet, die den Gottesbeweis bewiesen hat. Da sprechen wir noch drüber. Und hat arbeitet an Dingen, die wie so Geheimagentenfähigkeiten klingen. Also agentenorientierte Beweisplanung machen sie und höhergradige Theorembeweiser, damit arbeiten sie. Das hört sich wirklich an wie so eine Art Superwaffen. Auch an Ihnen herzlich willkommen. So. Und dann reden wir heute über künstliche Intelligenz. Ich habe neulich schon mal eine zweistündige Sendung moderiert zu dem Thema, wo wir versucht haben zu erklären, was ist denn das genau? Weil bevor wir über die ganzen Folgen reden können und was die machen, will ich oder wollen wir heute zumindest versuchen, so eine Art Grundverständnis zu erwecken. Und das ist, wir können es nicht ganz genau klären. Also was wir machen wollen, ist im Prinzip, jeder von Ihnen weiß grob, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert. Also nicht genau, was da im Einzelnen passiert, aber da explodiert was und dann bewegen sich Teile. Auf dem Level wollen wir versuchen, künstliche Intelligenz heute zu erklären. Das zwei kurze Vorträge von unseren beiden Experten und Herr Benzmüller, Sie fangen bitte an. Was ist eigentlich, Entschuldigung, was vergessen einer KI wäre das wahrscheinlich nicht passiert vielleicht. Es gibt in der künstlichen Intelligenz, also um das schwierige Thema noch komplizierter zu machen, zwei Schulen, könnte man sagen, oder Ansätze. Das eine ist, und ich sage jetzt nur die Namen, was erklärt wird, machen wir gleich, symbolische KI, Herr Benzmüller, und subsymbolische KI, Herr Fuhine. Und jetzt erklären wir mal sozusagen, was sie im Einzelnen sind, Herr Benzmüller, symbolische KI.
Ja, erstmal herzlichen Dank. Schönen Abend an die Zuhörer. Symbolische KI, wir haben ganz kurz Zeit, hier drei, vier Sätze dazu. Es steckt ja schon in dem Begriff das Wort Symbol und Symbole tauchen sozusagen überall in unserem Leben auf, insbesondere auch in der natürlichen Sprache. Also man kann Wörter als Symbole begreifen, die Dinge abbilden, die wir damit bezeichnen wollen. Ich möchte aber vielleicht mal ein Beispiel, ich nehme gerade das Flipchart, ist okay?
Sehr gerne.
Ein Beispiel, das vielleicht jeder kennt aus der Mathematik. Und zwar hat jeder schon mal eine Formel gesehen wie 2 plus 2 gleich 4. Wir haben ja schon über einen Taschenrechner geredet oder 3 kleiner 5 und 2 kleiner 3. Und hier sieht man eben die Verwendung von Symbolen. Jetzt im speziellen Domäne der Mathematik. Die 2 bezeichnet eine natürliche Zahl. Das ist eine Relation, die Gleichheitsrelation, eine Funktion dann auf den natürlichen Zahlen. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie geben wir diesen Symbolen, die jetzt erstmal hier auch nur pixelhaft erscheinen, eine weitere Bedeutung in unseren Computerprogrammen, und das tun wir dadurch, dass wir weitere Regeln eben hinzufügen, die wir auch wieder symbolisch repräsentieren. Ich schreibe mal so eine Regel an, die uns jetzt die weitere Bedeutung dieses kleiner Gleichsymbols charakterisiert. X kleiner Y und Y kleiner Z impliziert, daraus können wir ableiten per Regel, dass denn x kleiner z gilt. Wir könnten noch eine weitere Regel angeben, x kleiner y impliziert, dass eben nicht gilt, dass y kleiner als x ist. Und jetzt könnten wir das Computerprogramm eben mit solcher symbolisch repräsentierter Information füttern, also hier Fakten und Regeln mit Platzhaltern, die eben dann auch wieder für natürliche Zahlen stehen. Und wir könnten einen generellen Algorithmus angeben, dass das Computerprogramm damit ausstatten, das versucht mit diesen Regeln nun aus diesen Fakten neues Wissen abzuleiten. Also ich könnte jetzt im Computerprogramm eine Anfrage stellen, gilt denn jetzt etwa die Aussage, dass 5 nicht, dass die 5 nicht kleiner ist als die 2. Und das könnte man jetzt tatsächlich aus diesem Set Mengen der Regeln ableiten. Man könnte sehen, einmal instanziere ich diese Regel mit dem ersten Faktum 2 kleiner 3 und dann 3 kleiner 5. Daraus kann ich dann erstmal ableiten, dass die 2 kleiner als die 5 ist. Und dann kann ich die nächste Regel anwenden und ich erhalte eben das gewünschte Ergebnis, dass 5 nicht kleiner als 2 ist. Also das eben zur groben Funktionsweise. Wichtig zu merken, wir füttern das System eben mit einem generellen Algorithmus, das eben Suchräume durchstöbert, die eben aufgespannt werden durch diese Regeln und Fakten, die wir eingeben. Und das ist natürlich eine Idee, die hat auch schon andere Größen eben interessiert. Zum Beispiel, man kann sagen, ein Urvater der künstlichen Intelligenz war bereits Leibniz, der sich eben mit der Frage gestellt hat, ob man mit einem solchen Regelsystem eventuell sogar das rationale Schließen abbilden kann, also die Regeln der Logik, der rationalen Logik eben abbilden kann. Und diese Idee geht eigentlich bereits zurück auf Aristoteles und seine Syllogismen. Also das sind eigentlich die Urväter der symbolischen KI. Und das Gebiet hat begonnen etwa in den 50ern, 60ern und hat seither eben solche Wellenbewegungen durchlebt. Und es gibt ganz viele Anwendungen, über die wir wahrscheinlich später noch zu sprechen kommen. Und ich breche das dann an dieser Stelle einfach jetzt mal ab.
Sehr gut. Vielen Dank für diese Einführung in die Grundlagen der symbolischen KI. Und da habe ich ja schon gesagt, es gibt eine andere Schule oder die andere Schule, die subsymbolische KI. Was ist denn das, Herr Fuhine?
Die subsymbolische KI definiert sich gewissermaßen durch die ältere Schule. Deswegen sind das für mich auch gar nicht zwei konkurrierende Schulen, sondern es ist einfach eine Erweiterung ähnlicher Prinzipien auf neuere Problemfelder. Von subsymbolischer KI sprechen wir, wenn wir eine Intelligenzleistung vollbringen wollen, wo wir als Ausgangsdaten nicht so schöne Symbole wie eine 2 haben, sondern sehr viel verrauschtere Sachen und sehr viel komplexere Sachen. Zum Beispiel, wenn wir als Intelligenzleistung was erkennen wollen, zum Beispiel ein Schild, damit wir, oder einen Lastwagen, damit wir nicht dagegen fahren, dann haben wir als Ausgangsdaten viele Farbwerte, die kommen aus einer Kamera raus. Und auf der könnte ich jetzt kein Theorem beweisen oder eine logische Regel anwenden, sondern ich muss irgendwie damit umgehen, dass ich was sehr Komplexes habe, was sehr viele Daten habe. In der Philosophie würde man von der ungeordneten Mannigfaltigkeit der Sinneseindrücke sprechen. Das ist so der kantische Ausdruck dazu. Und das muss ich erstmal ordnen, bis ich Symbole habe, auf denen ich dann, die ich dann versprachlichen kann, auf denen ich dann irgendwie Logik machen kann, über die ich dann nachdenken kann. Das heißt, das Extrahieren der Symbole, mit denen die symbolische KI dann arbeitet, das ist eigentlich die Aufgabe der subsymbolischen KI. Warum heißt die subsymbolisch? Weil man, wenn man sich das als Schichten-Architekturdiagramm denkt, dann ist die drunter. Die zieht eigentlich Informationen aus der Welt raus und baut die Symbole zusammen. Eine Technik, die man da anwendet, auf der sitzen Sie, habe ich gerade gelernt, das ist ein neuronales Netz. Das funktioniert so. Sie können sich jedes der Neuronen im Grunde einfach als eine Zahl vorstellen und jede der Synapsen als eine weitere Zahl, mit der diese Zahlen multipliziert werden. Und da stecken Sie am Anfang Ihre Farbwerte aus der Kamera rein und oben ist ein Neuron, das wird darauf trainiert, zu sagen, ist das Ding hier ein Hydrant oder ein Lastwagen oder ein Schild oder nicht. Und dann gibt dieses Neuron oben im Grunde nur an, das ist mit 75%iger Wahrscheinlichkeit ein Hydrant und kein Schild. So, und die Lernverfahren, die arbeiten im Grunde auf den Gewichten, die auf den Zahlen, die an den Synapsen stehen. Das heißt, sie stecken diverse Daten unten rein und dann versuchen sie, diese ganz vielen kleinen Zahlen so zu drehen, dass das Ding oben, das für das Symbol steht, Hydrant, das Richtige sagt, wenn sie unten ein Bild von dem Hydranten reinstecken. Also subsymbolische KI.
Vielen Dank. Ich hätte da allerdings eine Nachfrage. Jetzt haben Sie ja gesagt, das ist ein neuronales Netz und ganz oben steht das Neuron, was letztlich entscheidet, Hydrant ja oder nein. Was mich interessieren würde, was ist denn an der anderen Seite? Also sagen, das hört sich so an, wie die Neuronen treffen immer grundlegendere Unterscheidungen oder machen immer einfach Dinge. Was sind sozusagen ganz unten? Also was ist dann, also auf was wird das runtergebrochen? Was ist sozusagen die atomare oder grundlegende Entscheidungen, die da getroffen werden?
Ganz unten rauscht einfach die ungeordnete Welt in ihrem Chaos. So,
da halt. Entschuldigung, das verstehe ich. Aber da, also oben ist eine Neuron, das sagt Hydrant. Genau. Und ganz unten ist eine Neuron, das sagt, keine Ahnung, es rauscht.
Genau, ganz unten sind ganz viele Neuronen. Und die machen so ganz viele kleine Unterscheidungen. Die machen zum Beispiel nur eine Unterscheidung wie, hier sieht es so aus, als könne ein Übergang von einem grauen Farbwert auf einen roten Farbwert sein.
Okay.
Und aus vielen von diesen Neuronen setzen Sie auf der Schicht drüber was zusammen, was sagt, ah, hier ist eine Linie. Und dann setzen Sie oben drüber eine, die sagt, ah, jetzt habe ich eine Richtung erkannt. Das ist eine vertikale Linie. Und rechts davon ist eine rote Fläche und links davon ist eine graue Fläche. Und dann machen Sie das noch ein paar Mal und dann haben Sie einen Hydranten oben.
Ach so, diese einzelne Neuron arbeitet sozusagen auf dem Pixel eines digitalen Bildes.
Genau, also ganz auf der untersten Ebene stecken wir da Farbwerte, das sind Pixel. Manchmal Tiefenwerte, je nachdem, womit wir rechnen rein. Aber in der Tat, ne, Sie fangen mit Pixeln an und dann bilden Sie Gruppen von Pixeln, die bestimmte Teile von so Formen abbilden. Die setzen Sie dann mal zu einer Nase zusammen oder eben zu einer Schraube. Und dann oben kommen Sie zu den Sachen, die Sie klassifizieren wollen.
Okay, dann noch eine ganz kurze Frage. Ich habe ja schon gelernt, also subsymbolische KI heißt auch maschinelles Lernen, also beziehungsweise wird analog irgendwie verwendet. Das ist ein Teilgebiet, ja. Aha, ist ein Teilgebiet. So. Und dann habe ich auch gelernt, das bedeutet nicht unbedingt, dass unbedingt ein neuronales Netz dahinter steckt.
Ja, ist richtig.
Wie viele Technologien gibt es denn da? Nur eine Größenordnung. So viele eher so 5 oder eher so 500?
So viele, wie es kluge Wissenschaftler gibt. Auch neuronale Netze sind nicht gleich neuronale Netze, aber es gibt so ein paar große Schulen. Und da kann man jetzt, wenn Sie mich nicht zwingen, die aufzuzählen, sage ich mal so zwischen 5 und 10. Die wichtigen sind neuronale Netze. Ja. Support, die gibt es in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Es gibt Support-Vektormaschinen und es gibt auch rein statistische Verfahren, die nur so Parameter für so gaußsche Normalverteilungen lernen. Ich verstehe überhaupt nichts von. Aber es ist ein komplett legitimes, sehr erfolgreiches Feld.
Aber das finde ich sozusagen schon mal interessant. Also man merkt schon, wie komplex die künstliche Intelligenz als Forschungsgebiet ist, wenn es innerhalb einer Schule noch viele Schulen gibt und dann jemand, der Experte in einer dieser Unterschulen ist, schon sagt, da gibt es aber noch eine Unterschule, von der verstehe ich aber auch nichts. Das finde ich schon sagen sehr, sehr bezeichnend.
Das ist an meiner Seite übrigens nicht viel anders.
Das wollte ich gefragt haben. Vielen Dank für diese vorherige Antwort. Ich habe noch eine andere Frage an Sie. Und zwar beim neuronalen Netz war mir jetzt gerade nicht klar, sozusagen, was passiert denn da ganz unten. Das haben Sie ja sozusagen so erklärt, dass ich weiß, okay, da stehen relativ grundlegende Regeln unten. Und da kann ich mir vorstellen, okay, man fasst jetzt vielleicht irgendwie so 100 Regeln zusammen, dann wird es so ein bisschen komplexer. Aber es ist halt im Prinzip Mathe. Was macht denn jetzt das zu einer künstlichen Intelligenz? Also was ist denn sozusagen die Leistung oder was passiert denn da, dass das so komplex wird, dass man sagt, okay, das ähnelt schon etwas mehr als einem reinen Regelset?
Naja, wenn man es ganz extrem formuliert, macht es eigentlich der Unterschied aus, in welchem Anwendungsgebiet man ist und welche Aufgaben man lösen will. Also kann man menschliche Fähigkeiten damit übertreffen oder nicht. Und es ist tatsächlich so, dass man in einzelnen Domänen natürlich jetzt hingeht und das Wissen spezifisch modelliert. In manchen Domänen sind ganz, ganz große Fakten und Wissen, also Regelbasen eben notwendig. In anderen Gebieten kommt man eben mit ganz wenigen aus, kann aber trotzdem sehr, sehr schwierige Probleme damit eventuell vor Augen haben. Also Mathematik ist eher eins der letztgenannteren. Weniges an Wissen und weniger an Regeln, mit denen man arbeiten würde, während andere, wenn es um allgemeines Weltwissen geht, es eben sehr komplex werden kann. Es gibt natürlich eine ganze Bandbreite von verschiedenen Systemen und schwierig wird das Problem oft dann, wenn man sehr ausdrucksstarke Sprachen braucht, um die Problemdomäne adäquat zu erfassen. Das heißt, es gibt einfach Problemdomänen, in denen ich mich mit sehr, sehr einfach gestrickten Regeln und Fakten Mengen eben zurechtkomme. Und dann gibt es andere Anwendungsbereiche, in denen, und das ist zum Beispiel so bei diesem ontologischen Gottesbeweis gewesen, in denen die Repräsentationen so komplex werden, dass einfache Sprachen, wie ich sie jetzt auch hier angezeichnet habe, nicht mehr ausreichen, um das adäquat abzubilden. Und dann kommt man auch von den theoretischen Ergebnissen der Informatik in Komplexitätsgebiete, die als sehr, sehr schwierig gelten. Also Entscheidbarkeit gibt es beispielsweise nicht mehr. Man hat also im Prinzip mit einem Verfahren zu tun, das auf die Suche geht nach einer Antwort und sich eventuell nie zurückmeldet. Das ist die Situation beim Theorembeweisen. Also in den Anwendungen, die mich interessieren, geht es um Problemdomänen, die derart gestrickt sind, dass der Theorembeweiser, wenn er Glück hat, eine Antwort liefert. In der Praxis funktioniert es ganz gut, aber in der Theorie sagt, eventuell musst du unendlich lange warten, bis du deine Antwort bekommst.
Okay, interessant. Jetzt stelle ich mir Wissenschaftler vor, vom Computer sitzt und wartet und währenddessen Scrabble spielt oder so. Also wenn ich es richtig verstanden habe, bei den neuronalen Netzen ist es so, die kann man im Prinzip trainieren. Also man sagt den Pixel irgendwie, wenn es rot ist und den darüber, wenn es eine Linie ist und wenn es eine Form hat und so. Nur zur Verständnisfrage, wenn ich einen Hydrant in der symbolischen KI darstellen wollen würde, müsste ich dem System vorher sagen, was das ist. Der kann das nicht lernen. Also ich müsste sagen, Hydrant ist etwas Rotes, das Wasser spuckt, wenn man es aufschraubt.
Exakt, genau. Okay. Und das würde dann auch wieder eine spezielle Beschreibung eben schon ergeben für eventuell spezielle Anwendungen. Okay. Generell glaube ich aber, das ist ein interessanter Aspekt, das zu diskutieren, nämlich das Gefangensein in Repräsentationen. Ich glaube, das gilt teilweise eben auch für die subsymbolische KI. Und ich glaube, wenn wir wirklich über, vielleicht später zum Thema Superintelligenz übergehen wollen, glaube ich, dass ganz klar eine Limitierung der bestehenden Systeme momentan noch darin besteht, dass alle Ansätze der KI momentan zu einem sehr großen Grad eben noch in ihren Repräsentationen den ursprünglichen gefangen sind.
Also dem Anfangswissen
sozusagen. Ja, das, was ich mit dem System erreichen will, das schwebt mir im Prinzip vorher schon vor Augen und ich muss eine gute Ausgangssituation wählen, um eben dieses Ziel erreichen zu können. Und
also was auch immer ich sozusagen oder beziehungsweise die KI kann nicht mehr, also die symbolische KI zumindest, nicht mehr, als ich ihm vorher reingebe. Also ich muss sozusagen die Welt so beschreiben, wie ich das kenne.
Ja. Mit diesem Satz von Regeln, den ich gerade aufgezeichnet habe, kann ich eben ein paar ganz wenige Anfragen jetzt in der Mathematik eben beantworten, aber ich kann beispielsweise keine einzige Anfrage in der Medizin beantworten. Und ich könnte das System auch nicht fragen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weißt du denn, dass du Mathematik betreibst?
Okay, noch Frage an Sie. Also es heißt ja maschinelles Lernen sozusagen. Lernen die Maschinen was Neues tatsächlich?
In sehr vielen Fällen tun sie das tatsächlich, aber wir sind jetzt natürlich auf dünnem philosophischen Eis bei dem Wort neu.
Dann andersrum gefragt sozusagen. Also ich habe ja gerade hier gelernt, symbolische KI funktioniert so, ich muss vorher alle Fakten und Regeln beschreiben, die ich anwenden möchte. Und dann kann ich sozusagen daraus zwar sozusagen Regeln ableiten, die sich ergeben aus den Regeln, die ich schon habe, aber es können keine neuen Regeln entstehen.
zu einem gewissen Teil können schon auch neue Regeln entstehen. Also, ja, ja. also das ist nicht ausgeschlossen, dass man da auch wieder Systeme konzipieren kann, die beispielsweise vorab eine Metaebene, die vorprogrammiert ist, eingebaut haben und die dann wiederum gewisse Kapazitäten entwickeln, die so aussehen, als ob neue Regeln oder die de facto neue Regeln auf einer unteren
Ebene. Aber dann muss ich sozusagen schon, also auch diese Fähigkeit muss ich dann wieder vorhergesehen haben.
Ja, man muss zu einem gewissen Grade eben sich vorher genau. wieder Gedanken machen.
Also es kommt mir so, also ganz umgangssprachlich formuliert, es kommt mir so vor wie, ich weiß zwar nicht, was das Ergebnis ist, aber ich habe eine grobe Ahnung davon, was ich will.
Ja.
Okay. So, jetzt die Gegenfrage, ist das dann da auch so eigentlich? Also eigentlich kann ich nur subsymbolische Künstliche Intelligenzen erzeugen, wo ich im Prinzip vorher schon grob wissen muss, was ich von denen will?
Naja, also bei dem System, das ich gerade beschrieben habe, mit dem könnte ich auch tatsächlich nur über Hydranten sprechen und es könnte auch nur sagen, es ist einer oder es ist keiner. Das wäre okay. Also genau so ein Fall. Es gibt aber, und das sind auch tatsächlich Dinge, die meine Gruppe und mich besonders interessieren, schon Lernverfahren, die sogenannten unüberwachten Lernverfahren sind, die sammeln einfach nur Regelmäßigkeiten in der Welt ein. Denen zeigt man einfach viel Welt und dann sagen die, hier gibt es Dinge, die sehen immer ähnlich aus, wir wissen nichts drüber. Und dann sind es Menschen, die sagen, ah ja, das kennen wir, das hat einen Namen, das heißt Hydrant. Aber das System findet erstmal, dass es eine Regelmäßigkeit in der Welt gibt, wo Dinge immer irgendwie, so im klassischen amerikanischen Fall, irgendwie rot sind und Wasser spucken, also, wenn man dagegen
kommt. Die KI weiß nicht, dass es ein Hydrant ist, genau. Aber es kann sozusagen, es erkennt, dass es Dinge gibt, die sich ähneln, die wir Hydranten nennen.
Genau, die KI kommt, wenn man ihr viele Hydranten zeigt, zurück und sagt, hier ist was, das sieht immer gleich aus und das kommt oft vor. In dem berühmtesten Fall, damit ging eigentlich der aktuelle Boom des Deep Learning los, 2008 haben die das gemacht auf YouTube-Videos. Die haben einfach so einem unüberwachten Lernsystem sehr viele YouTube-Videos gezeigt und das kam zurück mit einem System, das Katzen erkennt.
Natürlich.
Natürlich, genau. Und man sah dann auch schön, das war wirklich so die Gesichtsstruktur von so einer Katze, die da abgebildet war. Ohne irgendwas über Katzen zu wissen.
Okay, sehr schön. Also künstliche Intelligenzen können ganz viel, aber unterliegen auch Einschränkungen, die später auch noch eine Rolle spielen werden. Wir würden jetzt mal ein kurzes Musikstück hören. Und ich hätte dann danach eine Frage an Sie, verehrtes Publikum, nämlich ob Sie entweder glauben, dass das ein Musikstück ist, das aufgeführt wird von einer künstlichen Intelligenz, sozusagen die Roboterarme hat und gelernt hat, Instrumente zu spielen, oder ob es von einer KI geschrieben wurde. Bitte einmal die Musik. So klingt es also, wenn man eine KI mit Musik zusammenbringt. So, jetzt dann Sie die Frage, was hat die KI an dieser Stelle gemacht? Hat sie die Instrumente gespielt? Bitte mal die Hand heben, wer daran glaubt.
Ich habe eine Zusatzfrage. Also, wenn Sie es geschrieben haben, sollte, spielt es in jedem Fall ein Computer? Oder wäre die Frage auch, spielt es ein Computer oder spielt es, weil das ist ein
Computer? Da die Fragen noch nicht beantworten, muss ich an dieser Stelle sagen, Gloma Response. Ich kann nicht sagen, weder bestätigen noch verneinen, dass falls die KI und so weiter und so fort. Also nochmal die Frage an Sie, verehrtes Publikum. Glauben Sie, dass die KI das gespielt hat? Glauben Sie, dass es die KI komponiert hat? Wer kann das glauben? Also viele, aber doch nicht alle. Das finde ich auch sehr spannend. Um die Frage zu
beantworten.
Verstehe, die KI hat diese Musik geschrieben, also sagen die Noten und die Instrumente dazu, wenn ich richtig informiert bin. Und das kann dann also sozusagen gespielt werden von Menschen oder Maschinen. Das ist halt in der Musiknotation liegt das vor. Das heißt, man kann das auch in eine Synthesizer-Software reingeben oder halt einem Menschen vorlegen. So klingt es also, wenn KI Musik macht, ein bisschen 80er, finde ich. Sehr geehrte Praktiker in der KI, wer von euch war das?
Ich fürchte, es waren eher wir.
Wie funktioniert sowas?
Also wir haben es, ich habe es auch heute Nachmittag
Entschuldigung, ich muss sozusagen noch eine Klarstellung machen. Wenn ich jetzt sage, wer von euch, meine ich sozusagen jeweils die Schule. Herr Wohine hat nicht konkret eine Musik-KI programmiert.
Tatsächlich nicht. Wir arbeiten mit der Technik, die das hervorgebracht hat. Was man da verwendet, sind sogenannte rekurrente neuronale Netze. Das sind neuronale Netze, die können Informationen über die Zeit aufheben und lernen, wann die wieder verwendbar wird. Und wenn man sich das vorstellt, dann ist schon klar, warum das bei Musik hilft, weil in Musik so, Musik ist ja so eine, ich verstehe überhaupt nichts von Musik, also es ist vermutlich Quatsch, was ich jetzt erzähle, aber Musik ist so eine Überlagerung von Strukturen, Sachen, die aufgemacht werden und dann aufgelöst werden müssen. Und dafür ist eben so eine Technik, die sich Informationen über die Zeit aufhebt und dann die Beziehungen zum Beispiel zwischen Tönen, die gut nacheinander klingen, Intervalle, merken kann. Also was man bei so einem System macht, ist, man zeigt sehr viel Musik, offenbar in diesem Fall irgendwie so Nachrichtensendung, Titelmusik der 80er Jahre, diesem Netzwerk, das lernt die Regeln, die die Komponisten dieser Musik, die es gesehen hat, verwendet haben, in ihren Köpfen hatten, nicht explizit in ihren Köpfen hatten und kann die dann reproduzieren. Man macht das so, dass man am Anfang einfach einen zufälligen Wert reingibt und dann kommt irgendwie ein Ton raus und dann sagt man, und jetzt auf diesen Ton, den füttern wir wieder rein in das Netzwerk und das tun wir in der Schleife und dann produziert das einfach stundenlang so Mozart, wie dieses Ding. Das geht bei unterschiedlichen Musikrichtungen unterschiedlich gut. Das ist von den Leuten, die die Technik erfunden haben, die übrigens nicht Googler sind. Google schreibt, macht einfach nur Werbung damit. Die Leute kommen aus München, inzwischen Linz. Die haben zum Beispiel sehr gut Blues damit irgendwie erzeugt. Offenbar ist es einfach für neuronale Netze, den beliebig lang den Blues zu haben.
Aber können die auch singen?
Ich fürchte, das würde ihnen jemand beibringen.
Also wenn man danach sozusagen, wenn Sie das nochmal genauer nachverfolgen wollen, das Musikstück ist tatsächlich trotzdem unter dem Schlagwort Google Magenta durchs Netz gegangen. Da kann man auch sozusagen rausfinden, wie das genau passiert ist. Jetzt ist es ja tatsächlich so, die ganzen Hype-Themen, die gerade rumgehen, die kommen ja alle auch von der subsymbolischen KI. Da haben wir zum Beispiel das Go-Spiel, klang vorhin schon an in der Einführung, da hat eine Maschine Go genommen. Wie hat sie das gemacht? Sie hat sich, ich rate jetzt einfach mal, ganz viele Go-Spiele angeguckt.
Genau, tatsächlich. Ne? Also die hat sich sehr viele Go-Spiele angeguckt und wer selber Go spielt, ich bin da leider nur so mittelbewandert, bei uns in der Firma ist Priska, die da hinten sitzt, die Expertin. Wer Go spielt, weiß, dass man im Go so Situationen, die irgendwie gefährlich oder vielversprechend aussehen, erkennt. Und man kann eigentlich nicht so richtig sagen, woran man das sieht. Man hat irgendwie so ein Gefühl, dass das hier irgendwie brenzlig wird und dass man was unternehmen muss. Und die haben da tatsächlich so Klassifizierungsnetzwerke trainiert mit sehr vielen Go-Spielen darauf hin, ob es hier eher besser wird oder eher schlechter wird, wenn man jetzt was unternimmt oder nicht. Der Grund, warum man das machen muss, ist, wenn man das versucht durchzusuchen mit so einem klassischen logikbasierten System, dann explodiert die Komplexität. Man hat viel zu viele Möglichkeiten, die man sich mal anschauen muss, ob die gut sind. Man kriegt so eine kombinatorische Explosion von Möglichkeiten, die man durchschauen muss. Und deswegen ist da so ein System, das eher so ein Bauchgefühl entwickelt, wie das die neuronalen Netze können, eben das deutlich geeignetere System.
Da muss ich eine kurze Nachfrage stellen, die dann später nochmal wichtig wird. Bauchgefühl, also eine Maschine entwickelt ein Bauchgefühl, da muss ich fragen, wenn Sie eine KI programmieren und die dann loslaufen lassen, wissen Sie zu jedem Zeitpunkt, was in dieser Maschine passiert? Also Maschine ist momentan ja noch Software, wenn wir hier drüber reden.
Da gibt es leider zwei, das ist kompliziert, da gibt es zwei Antworten drauf. Mathematisch wissen wir natürlich, was da drin passiert. Also alle, die irgendwie da so ein Geheimnis draus machen, da sind so schwarze Kisten und die tun irgendwas und nicht mal ihre Kreatoren verstehen, was drin vorgeht, da ist alles Quatsch. Natürlich wissen wir, was da geht und das ist relativ einfach. Die Ergebnisse dessen, was die lernen, sind oft seltsam. So im Sinne von, naja, diese Maschinen haben halt andere Körper, die leben auf einer anderen Sensorik als wir und bilden sich, wenn sie sich selber Begriffe bilden, dann ganz seltsame Begriffe, die dann auch für uns nicht interfacebar sind. Das ist aber nicht schlimm. Das ist bei Menschen auch so. Wenn Sie Menschen mit sehr wunderlichen Menschen zusammensetzen, werden die selber wunderlich. Da gibt es so diese Kaspar-Hauser-Fälle. Das heißt, also in der Zukunft, in die wir da gehen mit den KIs, muss man die halt an unserer Kultur beteiligen, damit wir die verstehen. Anders geht das nicht.
Darauf komme ich später nochmal zurück. Jetzt gibt es ja noch, also über den Fall mit dem Auto sprechen wir noch, aber sozusagen Autofahren oder Autopiloten, die haben wir ja auch mit was Schnellem zu lernen. Nur ganz kurz, man zeigt ihnen ganz viele Strecken von Auto, wie Autos fahren, und dann lernen die daraus, oder?
Nee, da ist man ein bisschen cleverer.
Okay.
Straßen sind ja sehr komplexe Situationen. Wenn man das einfach nur, indem man sehr viele Strecken zeigen würde, machen würde, würden die ewig lernen und könnten immer noch nicht fahren. Sondern man macht das technischer, ingenieurshafter. Das heißt, man teilt das Problem auf in viele Teilprobleme. Das ist ein System, das ist nur dafür da, zu gucken, wo ist die Seitenlinie. Und das panikt total, wenn da keine ist. Da ist ein System, das guckt nur, wie weit bin ich vom Auto vor mir weg und ist der Abstand noch gut. Da ist ein System, das erkennt nur Schilder und verwechselt sie manchmal mit Lastwagen leider. Da ist ein System, das ist nur gut, ungefähr in der Mitte der Spur zu fahren. Und die hängt man alle zusammen und kriegt dann ein nicht besonders intelligentes System. Jeder weiß, man kennt das ja auch aus der eigenen Praxis, man kann eigentlich ohne Gehirn Auto fahren. Viele tun es dauernd, das ist auch nicht ratsam. Aber es ist man kann das aus relativ einfachen Komponenten im Grunde zusammensetzen. Und das Problem beim autonomen Fahren ist eher, dass man es sicher kriegen muss. Und das ist ein schwieriges Problem, weil man will halt ein System, das nie was falsch macht.
Okay, also im Prinzip sind das, die Subsysteme sind KIs, aber obendrauf passiert dann sozusagen ganz, also mehr oder weniger klassische Ingenieurskunst. Okay, so dann noch letzte Frage an Sie. Sie arbeiten in der Firma und an KI für die fertigende Industrie, nach all diesen fancy Sachen, also selbstfahrende Autos, Katzenbilder im Internet. Was hat denn die fertigende Industrie von der subsymbolischen KI?
Naja, die fertigende Industrie fertigt ja all diese Dinge. Die fertigende Industrie ist ein Feld, in dem man in Deutschland traditionell gut aufgestellt ist. Wir können zwei Dinge, Autos und Maschinen, mit denen man Autos bauen kann. Was wir mit denen machen, ist, ich habe vorhin beschrieben, wir haben so ein System, das kann, das findet Regelmäßigkeiten in Bilddaten. Was wir unten reinstecken, sind keine Bilddaten, sondern Daten, die beim Fertigen anfallen. Zum Beispiel, also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Fabrikhalle voller Spritzgussmaschinen, die machen so diese ekligen Dinger, die in der Zahnarzt im Mund steckt, so kleine Plastikteile. Das wird mit einer Spritzgussmaschine gefertigt. Und wenn Sie dann eine zu hohe Luftfeuchtigkeit haben in der Halle, in der das hergestellt wird, fallen die auseinander, wenn man sie anfasst. Weil dann irgendwelche Polymere ihr Polymerding nicht machen, keine Ahnung, wie das funktioniert. Das heißt, Sie messen all diese Punkte und wir finden dann Regelmäßigkeiten darin, wo wir dann ablesen können, funktioniert in der Produktion dieser Spritzgussteile gerade alles, wie es funktionieren soll? Sind wir da in allen Fällen nahe am Regelwert dran? Das heißt, unsere Kunden gucken auf so eine Übersicht, wo steht, jetzt sind gerade Menschen in der Fabrik, Maschine 1 bis 5 macht genau, was Maschine 1 bis 5 machen sollen. Es ist vermutlich ein Sommertag und der Brandschutz funktioniert auch. So, und das ist was man, wenn man es von Hand aus den einzelnen Messpunkten irgendwie sich rauskonstruieren wollen würde, da käme man nie irgendwo an. Und wir schaffen das, indem wir einfach sehr viele Daten zeigen und dann so ein Datum rauskriegen. Man kann fanciere Sachen damit machen, ich erwähne das noch kurz. Zum Beispiel haben wir einen Kunden, der hat da einen Dampfkessel, da schickt er irgendwie Holz durch, um das zu kochen, und der Druck in diesem Kessel schwankt und der will einfach wissen, warum. Und das ist was wir als Regelmäßigkeit in den Daten dieser Leute dann finden.
Okay, dann, was ich mir sagen,
man kann sehr langweilig.
Die fancy Sachen machen, aber auch sozusagen die trockene Handwerkskunst durch die KI aufwerten. Jetzt, Herr Benzmüller, Sie sind ja in der symbolischen KI und die ganzen Schlagzeilen werden zurzeit von der anderen Schule gemacht. Wir kommen gleich noch auf eine Schlagzeile, die Sie mal hatten, mit der KI zu sprechen, aber nur ganz kurz, spiegelt sich das eigentlich in der Forschungsarbeit wider?
Sie meinen jetzt die Erfolge derzeit im Bereich des Deep Learning. Es ist schon länger so der Fall, dass der Bereich der symbolischen KI auch versucht, Methoden des maschinellen Lernens zu integrieren. Also selbst beim automatischen Theorembeweisen ist es so, dass beispielsweise Methoden des maschinellen Lernens eingesetzt werden, wenn man jetzt in großen Faktenmengen zu tun hat, relevantes Wissen von irrelevantem Wissen zu trennen. Da hat man sehr erfolgreiche Fortschritte gemacht vor kurzem, und beispielsweise in meiner eigenen Arbeitsgruppe gibt es jetzt einen Studenten, der versucht eben gerade die Techniken von AlphaGo dazu anzuwenden, um intern in diesem symbolischen KI-System dann die Methoden des Deep Learning zu verwenden, um den Beweiser wieder zu steuern, also in die richtige Richtung zu lenken.
Meint er eigentlich sozusagen nicht sozusagen in der Arbeit, sondern es gibt, also wenn man forscht, irgendwie dann, man will ja vielleicht irgendwie neue Studenten, man will Forschungsgelder und so, also meint ihr, so passiert sowas wie, symbolische KI, nee, das ist nicht so interessant.
Nein, also generell muss man sagen, ich glaube, dass eines der ganz wichtigen Themen der KI generell die Frage ist, der Integration der beiden Bereiche. Also wie man zum Beispiel erklären kann, dass auf der Basis von subsymbolischen Ansätzen erstmal tatsächlich Konzepte entstehen und auch verstanden werden können, als solche wahrgenommen werden können und dann auf dieser Ebene sozusagen eine Interaktion mit Ansätzen der symbolischen KI möglich ist und eventuell auch wieder eine Rückkopplung gibt. Also dieses Ineinandergreifen dieser beiden Forschungsbereiche, glaube ich, ist eines der zentralen Fragen.
Aber das ist auch allen in dem Feld klar.
Das ist allen in dem Feld klar, okay, und auch nicht erst seit jetzt.
Okay, das ist schon sozusagen die Frage gewesen. Seit Jahren, genau. Es gibt sozusagen keinen harten Konkurrenzkampf. Gut, dann kommen wir jetzt aber sozusagen zu Ihrer Schlagzeile, und das ist ja, also wenn man sie im Internet sozusagen nachforscht, dann sehen wir ja, Herr Benzmüller hat eine Software geschrieben, die den Gottesbeweis bewiesen hat. Bevor wir jetzt dazu kommen, wer eine KI den Gottesbeweis beweist, was ist denn überhaupt ein Gottesbeweis?
Oh ja, das geht zurück mindestens ins 11. Jahrhundert, also auf den, das war Mönch und Abt Anselm von Canterbury, der damals eben die Idee hatte, er war ja ein Mann des Glaubens, er brauchte das für sich natürlich nicht ein überzeugendes, rationales Argument für die Existenz Gottes, aber er dachte, starten wir doch mal den Versuch, ein rationales Argument für die Existenz Gottes eben auf die Beine zu stellen. Und dann hat er eben sich ein verblüffend einfaches, aber bisher in der Philosophie immer noch präsentes Argument einfallen lassen, dass es in moderneren Variationen gibt und diese auch schon ihre Berechtigung haben. Das ganz alte Argument ist recht einfach. Also Sie möchten wirklich, dass ich das ganz kurz skizziere?
Ich weiß es nicht genau. Ich habe versucht, mich vorher dementsprechend zu belesen, habe es nicht verstanden, aber es war auch eine moderne Version.
Das war die moderne.
Wie lange brauchen wir
ganz
denn?
Ganz vorsichtig, kann es mal sagen. Also Anselm sagt beispielsweise, dass wir versuchen mit einer sogenannten a priori Definition, also einer abstrakten Definition, mathematische Definition, einfach mal hinzuschreiben, was wir unter Gott verstehen. Und er sagt, wir nehmen eine ganz einfache Definition und sagen, Gott ist das, über das wir uns größer hinaus nichts vorstellen können. Und dann sagt er, aus der Definition alleine können wir jetzt mit rationalem Argumentieren eben zu dem Schluss kommen, dass er existieren muss. Ganz einfach dadurch, dass wir einfach mal dieses Objekt uns denken, dieses größte Wesen, über das man sich hinaus nichts vorstellen kann. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen können, können wir uns das gleiche Wesen eventuell vorstellen als ein Wesen, das nicht in der realen Welt existiert. Und wenn wir uns das vorstellen können, dann können wir schnell sehen, dass es sozusagen zu einem Widerspruch zur Ausgangssituation der Definition ergibt, wenn wir eben ansetzen, dass Nicht-Existenz eine geringere Perfektion darstellt als Existenz in der realen Welt. Also wenn wir uns das Objekt vorstellen können, das nicht existiert, können wir uns das auch vorstellen, das existiert. Also haben wir einen Widerspruch zu der Annahme, dass das das Größte war. Also können wir eben ableiten, dass es existieren muss. Ein ganz einfacher, eigentlich mathematischer Widerspruchsbeweis, der aber dann verfeinert wurde. Er hat auch viele Kritikpunkte natürlich gehabt, spielt eine wichtige Rolle in der Metaphysik und ist über die Jahrtausende eben Jahrhunderte eben weiterentwickelt worden. Und wir haben uns eine moderne Version angeschaut von einem berühmten Mathematiker Kurt Gödel und haben eine Variante davon als stichhaltig, aber mit Nebenwirkungen stichhaltig nachweisen können und haben in anderen Fehler entdecken können, die bisher Philosophen nicht entdecken konnten. Also wir haben neues Wissen mit Hilfe von automatischen Theorembeweisern eben generieren können.
Und lag das dann daran, zu sagen, dass diese Beweisführung dann doch so komplex war, dass Menschen das einfach übersehen haben und die Maschine hat es rausgefunden?
Ja, die logischen Details kleine logische Details wurden übersehen. Es ist tatsächlich so, dass der berühmte Mathematiker Kurt Gödel eben eine inkonsistente, widersprüchliche Variante von Axiomen angegeben hatte und das Philosophen eben nicht entdecken konnten bisher. Und trotzdem die Variante von ihm wiederverwendet wurde, also auch dann in referierten Publikationen wiederverwendet wurde. Das heißt, es ist nicht nur einem entgangen, sondern es ist mehreren Sachen entgangen. Und das Gleiche ist jetzt passiert, wir haben uns ein Mathematikbuch mit den gleichen Mechanismen angeschaut und es gibt eins im Bereich der Kategorientheorie, abstrakte Mathematik, habe ich auf Seite 3 vor 2 Wochen einen Widerspruch entdeckt, der seit 1992 in diesem Buch steckt, der offensichtlich keinem aufgefallen ist.
Und ich muss aber jetzt nicht nochmal Abitur machen.
Ja.
Muss ich?
Weiß nicht, wenn Sie bei diesem Professor die Prüfung abgelegt haben, ist aber
nicht Gott. A. Mathe war immer mein Angst.
Ihre Noten in Kategorientheorie.
Okay, das ist ja interessant. Aber das ist die, ich sage jetzt mal, Anwendungen für diese Bosch KI bewegen sich schon sozusagen in diesem.
Keineswegs.
Plump gefragt, gibt es so ein ganz praktisches Beispiel?
Ja, klar, es gibt natürlich die ursprünglichen Erfolge bereits bei den Expertensystemen Anfang der 90er. Also ganz berühmt ist ja das System geworden, MySyn, das schon mit menschlichen Diagnosen sehr früh mithalten konnte. Es ging um Infektionskrankheiten zu diagnostizieren. Damals gab es noch Akzeptanzprobleme für derartige Systeme, aber generell hat es schon menschliche Fähigkeiten, also Fähigkeiten von Experten im Gebiet erreicht. Und das Spiel hat sich wiederholt. Also das Schachspielen ist ja beispielsweise ein Puzzle, das von Symbolen KI eben noch gelöst worden ist. Ich glaube, vielleicht kann auch AlphaGo adaptiert werden, um Schach zu spielen. Das würde ich nicht ausschließen. Aber genau wie im Bereich eben des Deep Learning gibt es also auch im Bereich der symbolischen KI viele, viele Beispiele aus anderen Bereichen. Momentan entstehen große Ontologien im Bereich der Medizin, die symbolisch repräsentiert werden und die natürlich Anwendungen finden.
Also kann man sagen, sobald man ein Problem klar genug beschreiben kann, kann man auch eine symbolische KI dafür bauen. Also wenn man die Symbole sozusagen deutlich
genug. Natürlich stellen sich die Probleme, die angesprochen werden, sind die Suchräume können sehr schnell sehr komplex werden und dann wird es eventuell zu schwierig, um in einer vernünftigen Zeit eben Antworten zu finden und man findet eben überhaupt keine mehr. Und dann muss man sich intelligente Verfahren einfallen lassen und ich denke, hier ist eben genau das, wo eben jetzt Deep Learning sehr, sehr stark geworden ist. Das ist ja eben auch sehr gut dargestellt worden und im Endeffekt sieht es für mich so aus, wie wenn diese Symbiose der Techniken, also in den Spezialgebieten essentielle Fortschritte jetzt noch über das Erreichte schon hinaus auf den Tisch bringen kann, aber auch im Hinsicht auf generelle Fragen, wohin kann sich die KI generell bewegen.
Okay, da sprechen wir nachher drüber. Jetzt kommen wir zu Herrn Knobloch. Hallo und herzlich willkommen nochmal. Sie arbeiten ja bei der Stiftung für neue Verantwortung und das ist ja ein sogenannter Think Tank, der sich also politische Arbeit verschrieben hat, wo es immer irgendwie um die Auswirkungen von digitalen Dingen geht. Also geht es auch um sowas wie, also in der Geheimdienstkontrolle sozusagen haben Sie irgendwie viel gearbeitet, also nicht Sie vielleicht, aber sozusagen die Stiftung neue Verantwortung. In gewisser Weise also sagen auch für KI jetzt vielleicht ein Ansprechpartner im Sinne von, wenn bei Ihnen landen dann die Probleme, wenn Sie so viel Anwendung in der praktischen Welt finden, dass man mal drüber nachdenken muss, abgesehen von den technischen Problemen, was sind denn gesellschaftliche und politische Dinge, die da passieren, auf die man achten muss? Arbeiten Sie jetzt schon daran, was bei Deep Learning Katzenvideos wichtig sind oder was landet auf Ihrem Schreibtisch da quasi?
Naja, so direkt nicht und wir haben auch zumindest noch kein Projekt für künstliche Intelligenz, das kommt dann vielleicht noch. Wir haben zumindest einen Experten für künstliche Intelligenz, Jan-Peter Kleinhans, der heute leider nicht hier sein kann. Und zum Glück sind wir klein genug und unterhalten uns oft genug in der Teeküche und sozusagen tauschen Artikelempfehlungen aus, sodass wir so alle zumindest auf so einem ähnlichen Stand sind zu den Themen, zu denen wir arbeiten, über die wir arbeiten. Naja, unser Spezialgebiet ist es so ein bisschen, Multi-Stakeholder-Dialoge zu organisieren.
Also, Entschuldigung, bitte was?
Multi-Stakeholder-Dialoge zu organisieren, das heißt also im Prinzip alle Bereiche der Gesellschaft, alle Sektoren zu versammeln, denn die Themengebiete, die wir bearbeiten, in der Tat, das sind immer so Schnittmengen-Themen, die im Prinzip verschiedene Bereiche betreffen, also Politik, Recht, Verwaltung, Wissenschaft, Industrie. Und was wir versuchen, ist eben frühzeitig Themen und Probleme zu identifizieren, die an den Schnittpunkten dieser Sektoren liegen Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Wie gesagt, in der KI gibt es eine Menge oder verbunden mit der KI gibt es eine Menge Probleme, die da auf dem Tisch liegen, auch ganz konkreter Probleme, also wie gestalten wir die Algorithmen selbstfahrender Autos, ja? Kompatibel, also in Compliance mit unseren Rechtssystemen, mit unseren ethischen Wertvorstellungen, Wertmaßstäben, gibt es viele ähnliche Fragestellungen in anderen Bereichen. Und also wenn wir jetzt ein Projekt sozusagen aufsetzen würden, dann wäre das so konkret, dass wir sagen würden, okay, wie muss, also wie sieht ein ethisch sauberer Algorithmus für das selbstfahrende Auto aus? Darüber denken aber auch viel klügere Leute nach, das müssen wir gar nicht tun.
Das heißt sozusagen konkret, sehen Sie noch keine Gefahr oder sehen Sie auch schon Themen, wo Sie denken, okay, das ist was, da würden wir uns in Zukunft, in naher Zukunft mal mit beschäftigen müssen?
Naja, also die Probleme liegen ja so ein bisschen auf der Hand. Ne? Also wir haben einerseits, haben wir natürlich auch ganz starke Akzeptanzprobleme, um mal vielleicht dabei anzufangen. Nicht? Also es gibt Umfragen danach, also es gibt inzwischen im chirurgischen Bereich, medizinischen Bereich, gibt es tolle maschinelle Möglichkeiten, Systeme, die sehr viel weniger Fehler machen als menschliche Chirurgen, aber die sind trotzdem nicht akzeptiert, werden nicht anerkannt, werden nicht gewählt von den Menschen. Wenn sich vor die Wahl stellt, wollen Sie sich lieber von einem menschlichen Chirurgen mit einer Fehlerquote von, was weiß ich, 7% operieren lassen oder von einem Roboter mit einer Fehlerquote von 3%, dann wählen die meisten halt immer noch den Menschen, ja, weil das irgendwie eine gruselige Vorstellung ist.
Entschuldigung, also das würde ich gerne mal nachprüfen, liebes Publikum. Also, folgende Situation, schlimme Krankheit, lebensbedrohend, alles fürchterlich. Und jetzt haben Sie die Wahl, also es gibt sozusagen diesen Chirurgenroboter, der sagt, ich mache das, bin ich drauf trainiert, neuronales Netz, symbolische KI, alles drin. Fehlerquote von 7%. Kann ich genau voraussagen, weil ich so weiß, wie das funktioniert. Und es gibt einen Doktor, auch super ausgebildet, und der sagt, Fehlerquote 13%. Bisschen, also, wenn ich einen guten Tag habe, läuft das super, aber wer weiß. Wie würden Sie sich entscheiden? 7 und 13%. Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Maschine das bessere Ergebnis hat, die bessere Fehlerquote. So, wer würde sich von der Maschine operieren lassen? Können Sie die Arme ganz hoch, also auch wenn Sie sich unsicher sind, das macht es einfacher zu zählen.
Viele rationale Menschen.
Grober Einfluss, okay. Wer würde sich lieber von einem Arzt operieren? Okay. Von einem Menschen. Ich würde, genau, also das ist ganz spannend. Das illustriert das tatsächlich. Also warum man sich, weiß man das schon, woran das liegt? Dieses Misstrauen? Also weil, die, also man... Klar, jetzt sagen also rationale Menschen, sagen, okay, die Fehlerquote ist halt so und so, wenn es schief geht, geht es halt schief. Will man, dass ein Mensch schuld ist oder woran liegt das?
Vermutlich schon. Ich kenne, also bei mir wäre es zum Beispiel der Fall. Ich möchte, wenn ich dann schon sterbe auf dem Operationstisch, dann möchte ich irgendwie von Menschenhand sterben und nicht von Maschinenhand. Ist eine ganz einfache Erklärung, ist aber Geschmackssache vielleicht auch. Nee, es gibt, glaube ich.
Soll euch jemand ein richtig schlechtes Gewissen haben?
Genau. Ja, aber Spaß beiseite. Ich kenne keine wissenschaftliche Erhebung, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass unsere Gedanken, unsere Psyche schon sehr stark geschult ist von Science-Fiction-Fantasien und von der Science-Fiction einfach, ne? Also die Terminator und wie sie alle heißen, Filme. Und ich glaube, das färbt so ein bisschen ab auch auf solche Alltagsrationalität einfach tatsächlich. Würde ich in dem Fall sagen. Aber darf ich vielleicht noch ein anderes Beispiel bringen? Oder möchten Sie eine Rückfrage?
Nee, ganz klar.
Weil das Beispiel jetzt eben schon kam, also nochmal Stichwort selbstfahrendes Auto und Zerlegung all dieser Aufgaben, die nötig sind, damit eine künstliche Intelligenz das bewältigen kann, haben Sie gesagt, irgendwie ein Teilbereich besteht darin, die Spur zu halten, also in der Mitte dieser Fahrspur zu bleiben. Dann sind die Fahrspuren unterschiedlich groß, in Deutschland sind die etwas kleiner als in Amerika und so weiter. Und es gibt da also einen Spielraum für die KI, ja, also zu wählen, wo sie jetzt genau langfährt. Wenn man ihr aufgibt, wähle den sichersten Ort innerhalb dieser Spur, würde sie zum Beispiel immer, wenn sie rechts von sich einen LKW hat und links von sich einen Kleinwagen hat, immer weiter links fahren in Richtung des Kleinwagens. Da muss man sich natürlich jetzt die ethische Frage stellen, naja, bedeutet es denn jetzt in Zukunft, wenn wir selbstfahrende Autos auf den Straßen haben, dass wenn ich einen Kleinwagen fahre, gefährdeter bin durch die selbstfahrenden Autos, als wenn ich ein großes Auto fahre, einen Geländewagen, ein SUV? Also solche Fragen stellen sich dann beispielsweise.
Das ist ja ganz spannend, also diese Frage tatsächlich, wer ist schuld, das ist ja tatsächlich bei dem Tesla-Auto, also dieser Unfall, der passiert ist, ist die Antwort, wer ist schuld, eigentlich ganz einfach, weil die Firma hat immer gesagt, diese Autopiloten-Software, die wir verwenden, ist Beta-Stadium, also quasi noch Experimentierstadium, bleibt im Auto sitzen, haltet die Hände ans Steuer, es ist sozusagen Experimentierstadium. Es gibt total viele YouTube-Videos von Leuten, die irgendwie Zeitung lesen, Nickerchen machen und sowas. Aber hier kann man halt ganz klar sagen, Fahrer schuld. Also ist schade, also schlimm, was ihm passiert ist, aber er hätte halt einfach die Hände am Steuer halten müssen. Aber es ist ja tatsächlich sozusagen vorstellbar, dass eine KI-Entscheidung trifft, die halt falsch ist und dann Menschenleben kostet. Wer soll dann schuld sein?
Einzelfallfrage würde ich sagen. Verantwortlich sind aber Unbedingt die Hersteller natürlich dieser Systeme, die Entwickler, die Hersteller, aber natürlich auch die Menschen, die sozusagen unser Rechtssystem formen. Das, unser Rechtssystem braucht ein Update. Ne? Lawrence Lessig hat irgendwann mal gesagt, Code is Law, und wir müssen dafür sorgen, dass sozusagen das Recht auch dem Code folgt, ja? Dass das Recht auch sozusagen dem Rechnung trägt, was technisch möglich ist. Und da ist der Gesetzgeber gefordert, ganz klar.
Okay. Herr Wohne, was sagen Sie? Wer soll schuld sein, wenn die KI was anstellt?
Also ich meine, grundsätzlich sind die KI-Systeme einfach technische Systeme, nicht anders als eine Bremse. Man wird sich also gesellschaftlich einigen müssen darauf, was man erwarten kann von diesen Systemen. Das ist bei Bremsen nicht anders. Die haben eine Fehlerrate, die sind im Allgemeinen irgendwie bekannt. Die kann man, ne? Die kann man testen, und ich meine, ähnlich werden wir das bei diesen Fahrassistenten oder autonomen Piloten auch haben. Man einigt sich einfach auf eine akzeptable Rate, und es ist dann tatsächlich so, dass die da drunter fallen, irgendwie Pech haben, und dann muss man das mit einer Versicherung lösen.
Okay. Herr Benzmüller?
Ich denke, es ist ganz schwierig, eben die Frage im Einzelfall zu beantworten. Weil folgendes Problem eben besteht. Auf der einen Seite könnte die KI-Software sowohl jetzt im symbolischen Bereich oder subsymbolischen Bereich durchaus komplett korrekt sein. Also arbeitendes neuronale Netzwerk arbeitet korrekt, mein genereller Algorithmus zum Finden von Theoremen arbeitet korrekt. Was ja im Einzelfall das Problem sein könnte, dass ich das System dann mit schlechten Daten gefüttert habe. Also zum Beispiel schlechte Daten ihm gezeigt habe, dass es eben unmöglich wurde, für das Auto einen weißen Lastwagen vom Hintergrund zu unterscheiden, oder in meinem Bereich einfach schlechtes Faktenwissen oder Regelwissen eben eingegeben habe. Und das muss ja nicht unbedingt dieselben Personen sein. Das eine ist eventuell der Programmierer, der ein generelles System schreibt, und ein Anwender, der das dann in einer konkreten Domäne anwendet. Und wenn wir jetzt an Systeme mit lebenslangem Lernen eben denken, dann kommt ja ständig neue Informationen herein, und die Frage ist dann natürlich, wie diese Wissensbasen, die aufgebaut werden, eben sich entwickeln über die lange Zeit, und dann herauszubekommen, wer im Einzelfall wirklich schuld ist und wo der Haken gelegen hat bei dem Defekt der KI-Software, ist dann sehr schwer zu erklären. Mich interessiert wirklich sehr, was die Diagnose bei Tesla eben im Einzelnen ergeben wird. Worauf ich hinweisen möchte, ist, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, dass wir darauf achten sollten, dass bei der Entwicklung von KI-Systemen immer rationale Erklärungskomponenten verfügbar sein sollten. Das heißt, wir Menschen unterhalten uns durch rationale Argumente, und auf der Ebene würde ich eben auch gern bei KI-Systemen eine Fehlerdiagnose erwarten. Und das ist jetzt aus meiner Sicht gerade ein Problem bei den momentan entstehenden Mechanismen des maschinellen Lernens, Deep Learning, weil eben hier die Problematik vorliegt, dass das AlphaGo AlphaGo-Software eben einem zum Beispiel nicht erklären kann, was jetzt sozusagen der intuitive oder rationale Aspekt dieses Zuges gewesen ist, sondern eigentlich nur statistisch antworten kann. Und in ähnlichem Fall wird wahrscheinlich dann in so einer Komponente in einem Auto dann die Antwort liegen, naja, statistisch gesehen konnte ich jetzt eben den Lastwagen eben nicht erfassen als einen Lastwagen. Und das ist eine sehr unbefriedigende Antwort. Und wenn man sich das Ganze jetzt vorstellt im Kontext von autonomen Waffensystemen, dann wird es eben sehr problematisch, weil ich glaube, insbesondere da will man eben, insbesondere da will man eben Erklärungen haben, warum es eventuell zu Fehlfunktionen gekommen ist. Und deshalb mein Appell, also darauf achten, Deep Learning und diese Methoden sind gut, aber bitte anreichern, um rationale Erklärungskomponenten.
Also das System soll nicht nur eine Entscheidung ausspucken, sondern auch noch sagen, warum sie die getroffen hat.
Es soll sagen können, warum, es soll Erklärungen liefern. Ja.
Geht das?
Wenn ich den zuprogrammiere, ja.
Genau, also ich meine, ich kann natürlich dasselbe Spiel spielen, das ich mit meinen Daten zuvor schon mache. Also es gibt das zum Beispiel bei medizinischen Systemen. Da trainiert man nicht nur die Diagnose, sondern das System spuckt auch die Papers mit aus, auf denen die Diagnose beruht. Das Problem ist, jetzt haben wir so ein, wie heißt das, so die russische Puppe ist Problem. Es kann nämlich
Matroschka.
Matroschka. Es kann nämlich nicht begründen, warum es diese Papers mit ausspuckt. Also man macht da irgendwo, ne, das geht nicht weg. Also man macht da irgendwo einen Schnitt und sagt, hier schaut man halt als Mensch drauf und rationalisiert etwas, was plausibel aussieht, zusammen. Aber ich würde, ohne jetzt in diese Diskussion eintreten zu wollen, behaupten, dass das bei logikbasierten System nicht anders ist. Ich muss einen Satz von Axiomen kaufen, der mal stimmen muss. Ja.
Aber das heißt sozusagen, momentan ist der Stand der KI, dass wir je lebenskritischer die Entscheidung ist, desto eher wollen, dass ein Mensch nochmal drauf guckt.
Wir wollen es vor allem gut testen. Okay. Wir wollen möglichst viele Testfälle haben und dann sehen, die funktionieren wirklich in 99,9% der Fälle, tun die das, was wir von ihnen verlangen. Anders kommen wir dem nicht bei, aber nochmal, das gilt für mechanische Komponenten auch. Das sind einfach nur technische Systeme.
Gibt es eigentlich Zahlen, also dass man sagt, okay, ein technisches System muss so und so zuverlässig sein, bevor Sie sagen würden,
ja.
Frage an Herrn Knoblauch sozusagen, bevor ich dich auf die Menschheit loslasse?
Also diese Zahlen gibt es natürlich, aber ich glaube, viel wichtiger als diese Zahlen, das ist tatsächlich, dass wir sowas wie so ein Erklärungsinterface haben, wie Sie es genannt haben. Ich möchte noch mal ein Beispiel nennen, da auf diese AlphaGo-Software zurückkommen. Die ist ja nicht nur gefüttert worden mit abgelaufenen Spielen, sondern die hat ja auch Trainingsspiele absolviert, bevor sie auf den Meister losgelassen wurde. Und die Leute, die diese Trainingsspiele absolviert haben, haben fast so spirituelle Erweckungserlebnisse beschrieben, die sie hatten. Und die sind auch wirklich also sprunghaft besser geworden in diesem Spiel. Ja. Die haben sich also um mehrere hundert Weltranglistenplätze verbessert durch diese Spiele mit der künstlichen Intelligenz.
Also die menschlichen Spiele haben sich verbessert
die haben sich sehr radikal verbessert dadurch. Und die haben also wirklich sehr, spirituelle Erlebnisse geschildert, ja, in diesen Spielen. Sie einen Zug überhaupt nicht nachvollziehen konnten im ersten Moment und danach mehreren weiteren Zügen erstmal verstanden haben, so den tieferen Sinn verstanden haben. So, und jetzt frage ich die Maschine so, warum hast du das denn gemacht? Und ich bekomme statistische Ergebnisse. Ja, und das ist unbefriedigend. Diese beiden Welten kommen nicht zusammen. Diese beiden Welten werden sich nicht verstehen.
Fragen Sie mal die Menschen. Go-Spieler sind alle Esoteriker, weil man kann nicht rationalisieren, was bei diesem Spiel passiert. Und wer Schach spielt, kennt das schon vom Schach. Man hat so komische Gefühle, dass man da sich mehr wegbewegen sollte.
Aber man schreibt eben genau diese Gefühle und dieses Denken und dieses Empfinden auch der Maschine zu, die das aber überhaupt nicht hat und noch nicht haben kann, im Prinzip nicht.
Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, es gibt Zahlen, wie zufällig sowas sein muss, bevor man es auf die Menschheit loslässt. Jetzt ist ja umgedreht das Spannende, wenn die KI auf eine bestimmte Art und Weise bewiesen hat, dass sie sehr, sehr, sehr zuverlässig ist. Gibt es dann auch Szenarien, wo man sich vorstellen kann, wieder die Frage an Herrn Knoblauch, dass man eine KI verpflichtend macht? Also dass man irgendwann sagt, jetzt müssen aber alle Autos einen KI-Assistenten drin haben, weil sie einfach zeigt, dass es sicher ist. Oder bekommen wir dann so eine Debatte der menschlichen Freiheit, des Fahrvergnügens?
Ja, also die Debatte wäre ja nicht schlimm, glaube ich. Wir bekommen, glaube ich, dann eine sehr grundlegende Debatte über die menschliche Freiheit an sich, über die Freiheit des Willens, des menschlichen Willens und ihre Artikulationsmöglichkeiten. Also jetzt im Falle des Autos wäre ich zum Beispiel vehement dagegen, weil ich denke, dass ich ziemlich gut Auto fahre und meine intuitiven Fähigkeiten da sehr ausgeprägt sind.
Das sagen ja alle Raser.
Nee, ich fahre ganz langsam, ich habe Familie und so weiter, sind zwei Kinder sitzen im Auto. Nicht deswegen, nein, aber... Also damit hätte ich schon große Schwierigkeiten. Das führt uns aber auf ein ganz anderes Feld. Das führt uns dann nämlich weg von einem kognitionswissenschaftlichen, erkenntnistheoretischen Feld hin auf ein Feld der politischen Philosophie. Also ganz tief da rein. Also was ist denn eigentlich Freiheit? Was impliziert Freiheit? Und darf ich die in dieser Weise sozusagen beschneiden, indem ich solche Dinge vorschreibe? Ich glaube, beim jetzigen Stand der Technologie
aber
darf ich sowas nicht.
Aber ich kurz nachfragen. Also ist es so, dass Sie sagen würden, eine KI, die ein Auto steuert, ist was anderes als ein Anschnallgurt?
Zum jetzigen Stand der Technik, ja.
Okay, gut.
Ganz definitiv. Die andere Frage wäre ja tatsächlich, ich meine, aber da sind Sie also wirklich in diesen ganz großen, absurden Debatten, die schwer zu führen sind drin. Ja? Also darf ich den Menschen das Rauchen verbieten? Ja, also das ist genau das. Also da muss ich den Menschen, wenn ich das verbiete, dann muss ich den Menschen auch den Roboterchirurg vorschreiben. Der macht es nämlich auch wahrscheinlicher, dass sie am Leben bleiben. Wenn ich jetzt nicht mehr rauchen darf, macht es auch wahrscheinlicher und so weiter. Also schwierig.
Vielleicht können die Leute sich aussuchen. Entweder rauchen oder Auto-KI.
Guter Vorschlag.
Gut. Ich möchte nochmal, weil Sie es auch gerade gesagt haben, zurückkommen zum künstlichen Chirurgen. Ich habe Sie ja gerade gefragt, für wen Sie sich entscheiden würden, Mensch oder Maschine. Und das gibt es ja sozusagen ein paar, die es sozusagen also gegen die Zahl gemacht haben. Das ist das Spannende. Sie konnten sich so entscheiden, weil ich Ihnen gesagt habe, ob Sie Mensch oder Maschine haben wollen. Die Frage ist, wie lange können wir das noch unterscheiden? Wenn ich weiß, dass der Doktor im Zimmer steht, weiß ich das natürlich. Sobald es Telemedizin gibt und ich mir es leisten kann, mit dem Herzchirurgen aus New York über Virtual Reality 3D, was auch immer, zu sprechen. Weiß ich nicht, ist der das wirklich? Oder ist das vielleicht eine künstliche Intelligenz? Und diese Frage, kann der Mensch die künstliche Intelligenz überhaupt erkennen, die gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Das ist in den frühen 50er Jahren von Turing entwickelt worden. Turing war ein britischer Mathematiker, der hat vor allen Dingen geholfen, dass die Nazi-Verschlüsselungsmaschine Enigma geknackt wurde und hat dann eine sogenannte Turing-Maschine entwickelt. Das ist ein theoretisches Konstrukt, was im Prinzip die Fähigkeiten eines Computers beschreibt. Und er hat auch gesagt, naja, irgendwann wird eine Maschine so mit einem Menschen reden, dass der Mensch nicht mehr sagen können wird, weiß ich nicht, ob jetzt ein Mensch sitzt oder eine Maschine. Und das ist der sogenannte Turing-Test. Er hat dann eine Jahreszahl auch gesagt, hat gesagt, naja, 30% aller Leute werden das irgendwie nicht schaffen, aber das ist sozusagen, hat er aus der Luft gegriffen, ist zumindest die Kritik. Und wir würden jetzt gerne so einen Turing-Test mit Ihnen machen. Wir machen das nicht live, weil die Maschinen tatsächlich manchmal oder sehr häufig nicht so gut sind, dass das Ergebnis unzweifelhaft ist, aber manchmal gibt es so Erlebnisse. Wir haben deswegen zwei so Chats, die schon so passiert sind, mitgebracht. Und jetzt hätte ich gerne vier Freiwillige, also es gibt jetzt zwei Chats, jeweils zwei Personen, die mal Lust haben, eine szenische Lesung eines Turing-Tests mitzumachen. Es ist nicht so gefährlich wie ein KI-Chirurg. Sie müssen nur die Hand heben, bekommen ein Mikrofon und einen Text. Ein Freiwilliger. Da haben wir eine Freiwillige und dort noch eine. Können wir vielleicht den... Da haben wir noch eine Freiwillige und noch eine Freiwillige. Sehr schön. Gute Quote. So, also das ist... Das sind jetzt sozusagen Chats, die geführt worden sind, vielleicht mit einer KI, vielleicht nicht, vielleicht mit einem 13-jährigen Jugendlichen, der nicht Muttersprachler ist, vielleicht nicht. Ja, ich frage Sie dann nachher, was Sie glauben, wer sich da unterhalten hat. So, dann bitte der erste Turing-Test.
Welche Musik magst du?
Ich mag Eminem, weil er überhaupt nichts mit politischer Korrektheit zu tun hat.
Ich liebe Eminem, er ist mein Lieblingskünstler.
Ich frage mich, was sein Künstlername bedeutet. Ich assoziiere es nur mit Enema, aber er ist ein cooler Typ.
Ich weiß, was sein Name bedeutet. Sein richtiger Name lautet Marshall Mathers. Von den Initialien M&M, phonetisch klingt das wie Eminem.
Eminem ist ein berühmter Crapper, nein Rapper, Ripper. Yeah, ich meine Rapper. Ich mag seinen Sound und ich mag The Real Slim Shady.
Ich mag Haleys Song.
Interessanter Geschmack. Ach übrigens, ich mag auch Science-Fiction-Bücher. Wo kommst du eigentlich her? Kannst du mir etwas über den Ort erzählen, wo du lebst?
Ich komme aus Epson, da wo der Derby zu Hause ist. Und du?
Mein Meerschweinchen meint, dass der Name Derby sehr schön klingt.
Ich sollte mich auch mal mit ihm unterhalten.
Ich glaube, du solltest mal ein paar Unterrichtsstunden im Tippen nehmen oder etwas akkurater tippen.
Das ist sehr frech.
Ich habe deine Frage nicht verstanden.
Ist kein Wort. Ich glaube, du brauchst Unterricht im Tippen.
Das denke ich auch. Übrigens weiß ich immer noch nicht, was du machst. Möglicherweise habe ich etwas verpasst.
So, ein kleiner Chat. Jetzt haben wir A und B, und jetzt bitte mal alle die Hand heben, die glauben, dass an dieser Unterhaltung eine künstliche Intelligenz beteiligt war. Es sind doch einige. Wer glaubt denn von Ihnen, die jetzt die Hand schon gehoben hatten, dass A die künstliche Intelligenz ist? Aha. Ich gehe also davon aus, dass alle glauben, dass B die künstliche Intelligenz ist. Bitte mal die Hand heben. Ich würde jetzt gerne mal eine Stichprobe machen, und zwar der Herr dort vorne. Können Sie einem das Mikrofon dort hinreichen? Warum? Was hat den Ausschlag gegeben?
Ich glaube, dass nach dem da hatte der, ich habe vergessen, was er genau gesagt hat, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das
im Gespräch ein bisschen
komisch klingt. So.
Ja. Okay, vielen Dank. Dann jetzt noch ein zweites Gespräch. Mikrofon A bitte hierhin. Und Mikrofon B nach da vorne und wer danach wieder fragen, war da eine Maschine dabei?
Hallo, wie wird das Wetter morgen?
Da, wo ich herkomme, sagen die Leute, dass Meteorologen wie Pioniere sind. Sie machen einen Fehler immer nur einmal. Aber der Unterschied ist, dass Pioniere den Fehler nur einmal im Leben machen. Meteorologen dagegen täglich.
Warum erscheinen plötzlich Vögel?
Nur weil 2 plus 2 gleich 5 ist. Übrigens, was machst du so? Kannst du mir etwas über deinen Job erzählen?
Ja, ich bin Doktor. Bist du gesund?
Tja, erzähl mir was über deine Arbeit. Ich denke, Doktor sein ist eine tolle Qualifikation.
Ja, ist okay. Mich machen Leute krank, die krank sind. Wie geht's deinem Bauchgefühl? Ist es vielleicht traurig?
Ich denke, du kannst über alles lachen, oder? Ich wette, du arbeitest in einem Bestattungsunternehmen.
Als was arbeitest du?
Ich bin Schüler. Ich bin zu jung, um Geld zu verdienen.
Aha. Auf was für eine Schule gehst du?
Ich besuche eine ganz gewöhnliche Schule in meiner Geburtsstadt. Es ist die Nummer 28K, falls es für dich einen Unterschied macht.
Nein, macht es nicht. Was ist dein Lieblingsfach?
Das ist schwer zu sagen. Sag mal, wo kommst du her? Kannst du mir etwas über den Ort erzählen, wo du lebst?
Ich komme aus Manchester. Hast du das Jubiläum gesehen?
Versuch es doch herauszufinden. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum dich das interessiert. Ich weiß, dass du mich austricksen willst.
Nicht wirklich.
Vielen Dank. So, hier auch wieder die Frage. War da eine, oder waren da vielleicht sogar zwei KIs dabei? Wer glaubt, dass sich da zwei Bots unterhalten haben? Bitte mal die Hand heben. Ja. Wer glaubt, dass da eine Maschine dabei war? Okay, das ist die richtige Antwort. Und ich habe jetzt nur zwei Hände, glaube ich, gesehen. Da drüben, wer war es, A oder B?
Der Schüler war Mensch.
Und was sagen Sie? Das ist richtig, der Schüler war die Maschine. Herr Wenzel, Sie nicken gerade so. Woran haben Sie es erkannt?
Ja, ich kenne den Kontext. Ja. Ich kannte den Dialog.
Aber woran verraten die sich meistens?
Typische Aspekte sind eben Themenwechsel. Also so okay. Dieses Nachfragen nach dem Job, wenn es ein bisschen schwierig wird. Und man kann mit ein paar ganz einfachen Fragen eigentlich solche Chatbots momentan noch entlarven. Ja.
Das ist aber sozusagen dieses Ding, die Leute, die das bewerten sollen, sind halt aufs Glatteis geführt worden, weil wir gesagt haben, ja, ihr redet jetzt mit Eugene Gutzmann, ein 13-jähriger Ukrainer, kein Muttersprachler, so auch noch Teenager, weiß doch nicht so genau, also vielleicht ist er halt ein bisschen komisch, müsst ihr mal gucken. Was ich gerade vergessen habe, und ich möchte gerne darum bitten, einen kleinen Applaus für unsere szenische Leser des Turing-Tests. Vielen Dank. So, apropos Chatbots, da ist ja sozusagen auch ein bisschen Bewegung. Es gibt jetzt immer mehr Firmen, die auch damit arbeiten. Also Facebook macht das gerade, dass sie in den Facebook-Chat irgendwie Bots mit reintun und sagen, die können euch vielleicht assistieren. Siri ist ja im Prinzip, oder wie heißt es bei Google? Okay, Google ist ja mal auch sozusagen so eine Dinger, die als Sprache erkennen können und dann möglichst sinnvolle Antworten liefern sollen. Und es gab neulich ein Beispiel, das hat für ein bisschen Furore gesorgt, Tai, eine Microsoft-AI-Chatbot, den hat man auf Twitter losgelassen. Und ja, so ohne besondere Vorkenntnisse, so erlernen doch mal, dich mit Menschen zu unterhalten. Und der war dann halt nach, ich weiß nicht, Stunden oder Tagen ein Nazi. Frauenhasser, also alles Schlimme wirklich. Was? Obama hat er beleidigt. Also es war wirklich sozusagen niemand, mit dem man sich noch an den Tisch setzen wollte. Ist natürlich die Frage, also plakativ könnte man fragen, ist so eine Karriere eigentlich grundsätzlich böse? Ich vermute eher nicht, aber was ist da passiert?
Eine Frage an mich?
Ja.
Was da passiert ist, dass amerikanische Rechte, die gibt es auf Twitter, spitz gekriegt haben, dass da ein Machine Learning getriebener Bot mit hohem Profil unterwegs ist, die den einfach gegamed haben und den versorgt haben mit Beispielen ihrer, der klang halt genau wie die hinterher. Und die haben das sehr gezielt gemacht.
Also das ist sozusagen einfach, da sind so viele falsche Daten, also falsche Daten reingekippt worden, dass er dann einfach so geworden ist, weil er nichts anderes kannte.
Genau, das war also eine Form von politischem Aktivismus von rechts, was da passiert ist.
Es war kein Durchschnitt.
Es war kein Durchschnitt von Twitter, sondern ein Durchschnitt von Leuten, die sich sehr gezielt auf dieses Ding gestürzt haben. Ja.
Aber es zeigt ja ein grundsätzliches Problem auf, nämlich dass die Systeme jetzt in dem Fall eben ein Chatbot eben nicht mit ethisch-moralischen Werten ausgestattet war. Und dann stellt sich die Frage, wie funktioniert das eigentlich bei uns? Und das ist dann auch wieder so ein Verweis, der eigentlich da in die Richtung geht, Integration von subsymbolischen und symbolischen Methoden. Denn ich denke, vieles von unseren moralischen, kulturellen Werten und Normen werden eben in deklarativer, symbolischer Form weitergegeben. Ich erzähle meinem Sohn, dass es eben nicht gut ist, jemandem einfach die Geldbörse zu klauen, und zeige ihm da keine 100 Beispiele von, indem ich hingehe und jemandem die Geldbörse aus der Tasche ziehe. Und ich glaube, dass wir viel von unserem kulturellen Wissen eben durch Sprache, durch Symbolik eben weiterreichen, und deswegen müssen diese Komponenten integriert werden. Und wenn man ein System wie Thai ausstatten würde, eben mit einer normativen, ethisch-moralischen Ebene, an der es sich dann messen könnte, auch in seinen Äußerungen, dazu müsste es natürlich auch die Äußerungen wieder tief verstehen, dann hätten wir, glaube ich, eine ganz andere Qualität von Systemen geschaffen. Und das ist eben momentan nicht der Fall.
Es würde dann vielleicht auch noch dann und wann jemanden beleidigen, aber es wäre kein Nazi.
Ja, aber die Frage, also was Sie gerade überholt, also die Forderung war ja vorhin auch schon, die Maschine muss erklären können, was sie da tut. Jetzt ist die Forderung, sagen, es muss von vornherein Normen mitgegeben werden. Würden Sie das erstmal so sagen, also gesellschaftlich, politisch unterstützen? Man soll, wenn man so KI-Systeme, muss man sozusagen eingrenzen, also Robotergesetze vielleicht haben?
Ja, die gibt es ja schon sehr lange, diese drei grundlegenden Gesetze. Nur, ja, und ich würde schon sagen, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sehr, dass es mich sehr erfreut, dass darin sogar ein spezieller Anwendungsfall, sozusagen der Symbiose von symbolischer und subsymbolischer KI gesehen wird, dass man eben genau diese symbolisch vermittelten Werte diesen subsymbolischen Systemen unterlegt. Ja? Damit sie sozusagen nicht ohne Sicherheitsgurt unterwegs sind.
Okay. Herr Wohine, jetzt ist ja die Frage, will man, also das klingt jetzt erstmal einleuchtend, also man möchte sozusagen eine KI, bevor man auf die Menschen loslässt, möchte man ja Schranken geben, damit sie so gewisse, also unseren Werten entspricht. Gegenfrage, kann es sinnvoll sein, eine KI ohne Restraint, also ohne sozusagen ohne Zügel loszulassen? Ist dann irgendwas besser? Kann die dann mehr entdecken? Macht das Sinn? Also dass man vielleicht sagt, das darf dann aber nur in der Forschung passieren?
Ist die Frage, ob es technisch Gründe gibt dafür?
Genau, also
fragen Sie mich nach meiner Meinung, ob ich es gerne tun würde.
Nee, erstmal als Wissenschaftler sozusagen, hättest sozusagen einen ganz praktischen Nutzen in der theoretischen Arbeit zu sagen, nein, diese KI beschränken wir durch keine gesellschaftlichen Regeln.
Eher das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir wüssten, wie es geht, könnten wir sehr viel bessere KIs bauen. Also die kulturelle Prägung, KIs werden ja besser, wenn die mit uns irgendwie eine Schnittstelle haben, eine sprachliche und eine kulturelle Schnittstelle. Dann, also erstens sehen wir dann, eigentlich ist es fast so, dass wir es dann eine KI nennen, sonst nennen wir es einen Taschenrechner. Mhm. Für jeden Renaissance-Menschen wäre ein Taschenrechner scarier als das, was wir jetzt uns vor KIs fürchten, weil Kopfrechnen können eine Intelligenzleistung war. Und man kann das heute so abtun, weil wir uns daran gewöhnt haben, aber... So, was würde ich sagen? Das Anbinden von dem, was KIs tun, an unsere kulturellen Symbolsysteme ist eigentlich Grundlage dafür, dass wir es als tatsächlich intelligent wahrnehmen, auch so ein System. Das heißt, wenn wir wüssten, wie es geht, ist leider schwer, diese Anbindung zu machen, hätten wir deutlich bessere KIs. Das Gegenteil ist also der Fall. Also die... Das Microsoft Chatbot Beispiel ist wirklich genau das perfekte Beispiel, weil das ein extrem dummes System war. Ja. Also wenn die da eine gescheite KI gebaut hätten, wäre es auch kein Nazi. Ist auch so keiner. Es ist einfach nur.
Ist ein KI, das Nazi-Parolen gelernt hat.
Ein Tape Recorder, der.
Ja. Aber heißt das eigentlich sozusagen, wir haben ein Interface-Problem? Also das im Prinzip, also Leute, die mit einer künstlichen Intelligenz arbeiten. Können die eigentlich gar nicht bedienen, wenn sie nicht selber Experten im Fach der Künstlichen Intelligenz sind?
Das ist eigentlich nicht die Idee. Ich glaube schon, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen müssen, die wir den System mit auf den Weg geben können. Und da liegt noch eine Menge Arbeit eben vor uns. Auf der gleichzeitig werden eben die Systeme heranwachsen, besser und besser werden in einzelnen Domänen. Und wir müssen uns eben die Frage stellen, in welchen Domänen können wir diese beschleunigte Entwicklung einfach ihren Lauf lassen, und in welchen Bereichen sollte man gesellschaftlich ein Augenmerk darauf richten und vielleicht eher mal die Beschleunigung, für eine Entschleunigung sorgen. Und das ist ja passiert. Also die KIle haben ja zum Beispiel im Bereich der Entwicklung autonomer Waffensysteme aus ähnlichen Gründen, wie wir das eben diskutiert haben, für eine Art Entschleunigung aufgerufen. Und da haben sich sehr, sehr viele eben führende KIle für ausgesprochen.
Aber das passiert, also es gab jetzt gerade neulich eine Meldung, dass es ein künstliches Intelligenzsystem gibt, das einen Flugtrainer geschlagen hat in einem Flugsimulator. Diese KI läuft auf einem so kleinen Rechner, dass man sagt, Das kann man auf so einem, es gibt so für $35, glaube ich, so ein Raspberry Pi, das ist ein ganz kleines Ding. So, da kann man argumentieren, naja gut, aber bevor das Schaden macht, der braucht ja noch so ein 14 Milliarden Kampfjet-Ding, das er steuert. Aber jetzt kann ich natürlich auch, also wenn ich das projiziere, sage ich, okay, die Rechner sind klein, ich kann auch so eine Drohne, die kriege ich für ein paar hundert Euro, da packe ich eine Shotgun rein, die kriege ich, also in Deutschland schwieriger, aber in Amerika ist das viel einfacher. Dann habe ich auf einmal so selbstlernende Systeme, die niemandem gehören und durch die Straßen. Also kann man das irgendwie unterbinden oder ist das wirklich auch eine Gefahr, die man hat, dass diese Systeme so einfach und auch so einfach erhältlich sind, dass Leute anfangen, damit Waffen zu bauen. Also die dann vor allen Dingen dadurch gefährlich werden, dass sie von niemand gesteuert sind.
Klar kann man. Es gibt es ja schon im militärischen Bereich, diese Drohnen im Einsatz. Nie ohne Menschenkontrolle, aber vorstellbar ist das. Immer leichter werden wird es und das Ganze kann man nur politisch steuern und regeln. Andere Möglichkeit gibt es ja nicht.
Man könnte auch sagen, eigentlich sozusagen, also es ist schwierig, wenn das Terroristen benutzen und irgendwie auf Städte loslassen, aber eigentlich ist doch die Idee eines Roboterkriegs ganz, ganz gut, wenn sich dann nur noch Maschinen über den Haufen schießen, aber das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich als Szenario.
Es wird viele Kollateralschäden geben, nehme ich an.
Und das Problem ist, die Technologie ist ja dann recht günstig verfügbar. Das heißt, also sie wird global eben verfügbar werden, ganz anders wie momentan bedrohliche Technologien, die eben besser kontrolliert werden können.
Gut, ich habe jetzt noch ganz zum Abschluss, bevor wir gleich, ich habe schon gesehen, es gibt ein paar Fragen, kommen wir gleich zu. Ich möchte noch das ganz große Fass aufmachen zum Schluss, das der Superintelligenzen. Mir sind dazu zwei Sachen über den Weg gelaufen, und zwar auch wirklich in der letzten Woche. Das eine ist eine Umfrage unter KI-Forschern, wo gefragt wurde, ja, glauben Sie denn, dass es so sogenannte superintelligente Systeme geben wird? Das, also da in der Definition war diese Umfrage auch so ein bisschen spannend, aber was sie meinen ist sozusagen Systeme, die intelligenter sind oder mehr arbeiten können als Menschen. Und da hat ein großer Prozentsatz gesagt, also mehr als über die Hälfte, 80%, glaube ich, bis zur nächsten Jahrhundertwende wird das der Fall sein. Dann gibt es superintelligente Systeme und haben also nicht geringer Teil gesagt und die könnten auch gefährlich für die Menschheit sein. Dann wiederum gibt es ein Interview mit Noam Chomsky, auch gerade erschienen, ein ganz bekannter Forscher in der Kognitionswissenschaft, der sagt, also eigentlich ist die KI gerade auf einem totalen Holzweg. Was da Intelligenz genannt wird, ist eigentlich sozusagen nur Statistik, das ist nur Mathe, das kann überhaupt gar nichts Neues lernen. Wir werden niemals irgendwie superintelligente Systeme kriegen, das ist totaler Quatsch, weil Hauptproblem ist, die können immer nur das, und das klang ja mehrfach auch an, die können immer nur das, was man ihnen beibringt, also das Fachgebiet, die können nicht was tatsächlich Neues lernen. Wie ist das denn jetzt? Kriegen wir jetzt bald eine superintelligente oder nicht?
Herr Benzula. Also ich bin eher auf der Seite von Chomsky an der Stelle und zwar aus folgendem Grund. Also für mich ein entscheidendes Szenario, ein ganz wichtiges Szenario ist folgendes. Und ich erkläre das mal einfach am Beispiel mit meinem kleinen Sohn, Erfahrungen, die ich mit ihm so gesammelt habe in der Beobachtung, Entwicklung seiner intelligenten Fähigkeiten. Der ist jetzt 6 und ich bringe ihn oft morgens in die Kita und auf dem Weg unterhalten wir uns tatsächlich manchmal über Mathematik. Er kann dann schon seit längerem recht stabil Addition und Subtraktion und er hat auch schon mal ein Lineal gesehen. Er weiß also, dass die natürlichen Zahlen, dass man die anordnen kann von 0, 1, 2, 3. Er hat aber noch nie in seinem Leben natürlich eine negative Zahl gesehen gehabt zu diesem Zeitpunkt. Und am gewissen Tag dann meine Frau und ich dann parallel so Experimente durchgeführt und ihn mal gefragt, was er denn glaubt, was denn 2 minus 4 ist. Und dann kam der selbst auf die Idee, dass man ja dann links von der 0 eventuell einfach weiterzählen könnte beim Subtrahieren. Er hat also das Konzept der natürlichen Zahlen erweitert auf das Konzept der ganzen Zahlen. Und er hat dazu kein einziges Beispiel benötigt von negativen Zahlen. Das heißt, er konnte diese Konzepte lernen aus dem Verständnis dessen, was er vorher an ein Konzept über die natürlichen Zahlen und über Addition und Multiplikation mitbekommen hat. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Stelle bei der Entwicklung von KI-Systemen, wo wir momentan noch kaum eine Idee haben, wie das funktioniert. So dieses Entwickeln neuer Repräsentationen, dieses Nicht-Gefangen-Sein in einer Repräsentationsebene, die eventuell über mehrere, auch Metaebenen schon vorgegeben sein könnte, aber darüber hinaus auszusteigen und über das eigene zu reflektieren, diese eigenen Denkprozesse eventuell zu modifizieren und sprachlich, also konzeptuell auch zu erweitern. Und wenn ein System basierend auf Deep Learning-Methoden einen solchen Status erreichen könnte oder ein solcher Entwicklungsstand erreichen könnte, dass es eben sowas wie Kategorientheorie in der Mathematik, eine sehr abstrakte Theorie eben aus dem Nichts quasi heraus entdecken könnte, dann würde mir schon eher etwas bange werden in die Richtung. Aber ansonsten bin ich eher bei Chomsky. Wir werden viele einzelne Systeme entwickeln, die in Teilbereichen unseres Lebens enorm leistungsfähig sein werden. Und dafür müssen wir auch gar keine so große Angst haben. Ich glaube, da werden wir uns ganz schnell mit anfreunden. Wir müssen bei einigen Bereichen die richtigen Regeln auf den Weg bringen. Und das können wir tun. Das ist ein politischer Prozess, in den wir eben einsteigen müssen.
Herr Wulner, keine Superintelligenz?
Also wäre jetzt schön, wenn ich so mit glühenden Augen sagen könnte, nein, das Gegenteil ist
oder
der Fall.
Oder die Maske abziehen,
sie sind so, genau. Leider muss ich weitgehend zustimmen mit einem Unterschied. Erstmal, ich stimme wirklich tatsächlich zu, was die Bewertung der Deep Learning-Situation angeht. Das ist im Moment sehr modisch. Das hat wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht in den letzten 10 Jahren. Dann hat sich da die Science Fiction, auch Hollywood, draufgestürzt und die tun jetzt so, als sei erfunden worden, was man braucht, um irgendwie Superintelligenzen zu bauen. Das glauben bis tief in amerikanische intellektuellen Kreise rein, also sehr kluge Leute glauben das. Vielleicht haben die Informationen, die ich nicht habe, ich sehe es im Augenblick auch noch nicht. Und zwar aus genau diesen konzeptbildenden und transferlernen Gründen. Ich glaube nicht, dass es prinzipielle Gründe gibt, warum das nicht erfunden werden könnte. Wir müssen uns mal hinsetzen und die entsprechende Forschung machen und ein paar Sachen ausprobieren. Dann kommen wir da schon drauf. Und 100 Jahre sind in einer sich exponentiell beschleunigenden technologischen Entwicklung eine Menge Zeit. Deswegen ist das mit den 100 Jahren nicht absurd. Im Augenblick haben wir keine Ahnung, was wir tun in diese Richtung. Da gibt es einfach nichts.
Ja. Das ist ja sehr beruhigend. Herr Knobloch, stimmen Sie da überein?
Also ich mag als technisch am wenigsten Bewanderter auf dem Podium schon gar keine Prognose abgeben, glaube aber, dass die Menschen in Amerika, die das beispielsweise glauben, so aus der Tech-Industrie, eher größenwahnsinnig sind und einfach zu viel Geld haben, als dass sie vielleicht andere Informationen haben als Sie. Ich glaube, die verfügen über ähnliche Informationen, haben einen ähnlichen Informationsstand. Ich glaube aber, dass die Frage im Moment einfach ziemlich irrelevant ist so, und auch ziemlich gehypt wird, einfach zusammen mit dem ganzen Gebiet. Relevanter sind eigentlich eher so Fragen wie der Diskriminierung, Dinge, die wir, also Repräsentation, Diskriminierung, Dinge, die wir reingeben in die Systeme, die sich dort perpetuieren. Beispielsweise das iPhoto, dann farbige Menschen als Gorillas bezeichnet, etc. Das sind Dinge, die, wenn sie sich in andere Räume fortschreiben, einfach also sehr viel mehr Schaden momentan anrichten könnten als irgendeine Superintelligenz, die noch am fernen Horizont steht.
Also das möchte ich nochmal so sagen, entschleunigen und nochmal genau darauf eingehen. Also wir laufen nicht in Gefahr, dass eine Superintelligenz die menschliche Rasse auslöscht demnächst, aber es gibt ein grundlegendes Problem mit KI. Können Sie nochmal genauer sagen, das liegt ja nicht an der KI dann, sondern woran?
Das liegt schon natürlich schon auch an der KI, beziehungsweise so, wie wir sie bedienen, wie wir sie gebrauchen, welche Begriffe wir uns davon machen, was wir glauben, was sie kann, was sie nicht kann. Wir haben, glaube ich, ein zu schwaches Sensorium dafür, dass sozusagen unsere Vorurteile und unsere Fehlannahmen in diese Systeme mit eingehen. Und wenn wir sie sozusagen schulen an dieser Welt, die unzulänglich ist und sozusagen unseren Beurteilungsmaßstäben, die auch unzulänglich sind, die auch voller Fehlurteile und falscher Vorannahmen sind, dann können diese Systeme auch nur fehlerbehaftet sein und dann wiederholen die sozusagen unsere Systeme, kommen aber gleichzeitig so mit dem Anschein daher, ja objektive Entscheidungen zu treffen, ja objektiv zu urteilen über Sachverhalte, also und vielleicht auch besser zu urteilen als wir. Das ist die große Gefahr.
Das ist ein Fehler, den wir Menschen auch machen, sozusagen. Wir sehen, da fällt ein Ergebnis aus einer KI raus und sagen dann, aha, ein Softwareergebnis, das muss ja objektiv sein.
Na, ich weiß nicht, ich glaube, diesem direkten Fehlschluss unterliegen wir nicht so häufig, aber wir vergessen oft den Weg dorthin. Das heißt also, wenn mir das System irgendwelche Gesichter sortiert, die irgendwie klassifiziert und so weiter, dann gehe ich natürlich schon erstmal davon aus, dass das System recht hat, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe im Umgang mit dem System, dass es irgendwie, was weiß ich, schon 10.000 Mal richtig lag.
Aber haben Sie nicht, also die Gefahr, nicht Gefahr, da besteht nicht die Gefahr, dass man sozusagen immer mehr auf die KI vertraut, bis man aufhört, sie zu hinterfragen? Also dass man sozusagen irgendwann so eine Art gesellschaftliche Leichtgläubigkeit gegenüber den Verhaltensvorschlägen künstlicher Intelligenzen?
Ich glaube, das sehen wir jetzt schon, ja. Also das ist ein Phänomen, was nicht kommen wird, sondern das haben wir schon. Zu großes Vertrauen.
Und wie gehen wir dagegen vor? Oder sagen, ist es dann beim Einzelnen oder kann da die Politik was richten?
Ja, sowohl als auch, glaube ich. Ich muss, bevor ich solche Systeme zulasse, bevor ich sie vielleicht auch in sensible Bereiche hineinlasse, muss ich sie sehr genau evaluieren, das glaube ich schon. Und ich glaube, auch uns täte es ganz gut, ab und zu einfach mal die Geräte auszuschalten und den Weg einfach nochmal irgendwie durch Erfragen oder mit einer Karte zu suchen oder ab und zu mal in den Wald zu gehen einfach und mal andere Erfahrungen zu machen. Das wäre, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Also ich versuche das
manchmal. Okay. Sehr schön. So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ab und zu habe ich schon gesehen, schnellten die Arme nach oben. Wir werden jetzt nur eine kurze Fragerunde machen. Ich werde versuchen, das sozusagen so grob im Blick zu behalten, wer dran ist und das mir auch aufschreiben. Erst der Herr hier vorne, dann dort hinten, habe ich schon gesehen. Und dann, falls eine Frage bei Ihnen auftaucht, dann einfach zwischendurch den Arm heben. Ich versuche das dann zu notieren.
Dankeschön. Ich bin Hanno Wupper, Hochschullehrer im Ruhestand Informatik an der Universität Nimwegen. Was mir hier ein bisschen fehlte, ist, dass man in der Bundeszentrale für politische Bildung noch schärfer über die Verantwortlichkeit nachdenkt. Wir bringen jetzt mit den beiden Strömungen KI diesen Computern Sachen bei, wie wir sie unseren Kindern beibringen. Mit Regeln, mit Text, symbolbasiert, mit mehr Lernen. Guck mal, das ist der Onkel Karl und der hat einen Bart und so weiter. In unserem Rechtssystem ist immer ein Mensch oder eine juristische Person für alles verantwortlich, was schief geht. Wir haben jetzt schon lange Maschinen gebaut, für die kein Mensch mehr Verantwortung übernehmen kann. Wenn unsere Kinder es irgendwie mal zu doll treiben und wenn wir sie zu lang mit den falschen Daten gefüttert haben, dann erklären wir sie einfach für volljährig und stecken sie danach ins Gefängnis. Wir haben eigentlich bei allen Ihren Ausführungen hat gefehlt, wie macht man das, wenn Maschinen jetzt dummes Zeug machen, denen wir es beigebracht haben. Es wäre so schön, wenn das funktionieren würde, was Sie verlangen, dass da immer die Rechtfertigung mitkommt, dass da an der Seite so ein Streifen rausrollt, wo man lesen kann, ja, dass da nichts schiefgehen kann. Aber es ist ja erwiesen, seit Turing und Chomsky und so weiter, und dass diese ganzen wunderschönen Asimov-Roboter-Gesetze sich eigentlich nicht in Maschinen einbauen und erzwingen lassen. Müssen wir nicht wirklich mal auf eine ganz andere Art und Weise, ja, Sie gucken sehr zweifelnd, auf eine ganz andere Art und Weise über Verantwortlichkeit nachdenken?
Ja, ich gucke gerade verwundert, weil für meine Begriffe kam das zur Sprache. Also darüber geredet, also die Herr Wöhne haben ja gesagt, also die Maschinen sind keine Intelligenz, sondern das ist tatsächlich sozusagen, also zwar eine sehr komplexe Software, wo sozusagen erstaunliche Ergebnisse rausfallen, aber letztlich eine Software. Und das heißt, die Frage der Verantwortlichkeit liegt immer ganz klar bei den Machern. Und das ist, die Macher sind im Zweifel die Hersteller, also die Programmierer oder die Menschen, das hat Herr Benzmüller noch angebracht, die sozusagen möglicherweise dann die falschen Daten reingegeben haben. Also deswegen,
Und ich sage, Sie lernen, wir lehren Sie genau wie unsere Kinder und die Kinder erlassen wir selbst in Verantwortlichkeit, wenn sie 18 sind, weil wir es nicht mehr können. Und wir haben jetzt schon viele maschinelle Systeme geschaffen, für die eigentlich kein Mensch mehr Verantwortung übernehmen kann.
Doch, verantwortlich ist der Hersteller. Das war, also korrigieren Sie mich, Herr Benzmüller, Herr Wöhne, wenn ich Sie falsch verstanden habe, aber das war, wenn ich es richtig verstanden hatte, sozusagen die Linie, auf der man sich
Manche Hersteller sagen das ja auch ganz offen, Volvo zum Beispiel, dann mit die 100%ige Verantwortung für seine selbstfahrenden Autos. Also sobald die irgendwie, sobald das richtige Programm eingeschaltet ist und es nachgewiesen werden kann, dass es aufgrund eines Programmfehlers oder eines Funktionsfehlers dieses Fahrzeugs passiert, übernimmt Volvo die volle Verantwortung für alles, was passiert, ohne Begrenzung.
Ich höre aber natürlich, was Sie sagen. Das ist eine neue Qualität dadurch, dass wir die nicht mehr deterministisch programmieren, sondern in der Interaktion mit der Welt irgendwie neues Verhalten entsteht in diesem System. Ich glaube, dass wir, wenn wir radikal drüber nachdenken, nur zwei Möglichkeiten haben, das Problem zu behandeln und dass nur eine davon plausibel und irgendwie vernünftig abbildbar ist. Das erste ist, wir sagen, jedes hinreichend komplexe System, das lernfähig ist, erhält den Status einer juristisch irgendwie ansprechbaren Entität. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, wir behandeln diese Systeme so lange als technische Systeme, bis dieses alte Framework, in dem wir jetzt alle noch leben, wirklich zusammenbricht, weil die irgendwie Persönlichkeitsrechte fordern, die Dinger. Und ich glaube, wir sind gut beraten, also jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, wir sind gut beraten, so lange wie irgend möglich dieses Problem als politisches und juristisches Problem zu behandeln und die Verantwortung entweder bei den Herstellern oder bei den Leuten, die es einsetzen. Es gibt ja auch technische Systeme, die klassischerweise ins Waffen, die wir über die Benutzung tatsächlich verantwortungsmäßig an Menschen binden. Und alle anderen Optionen führen im Augenblick, solange wir keine intellektuell satisfaktionsfähigen KI gegenüber haben, in einer Situation, die völlig undenkbar ist und total absurd wäre.
Mein letzter Satz: Juristen kümmern sich jetzt schon darum, wie man sich vorbereiten kann auf selbstverantwortliche Maschinen, weil sich zeigt, dass in der Wirtschaft immer mehr Leute nicht bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen. Da sitzt dann irgendein Sacharbeiter, der wird dann ausgeschimpft von seinem Chef, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ich denke, wir müssen uns darauf vorbereiten. Und da ist die Bildung, das Bildungssystem gefragt.
Ich würde Ihnen zustimmen.
Ja. Und ich denke, die Veranstaltung, die wir gerade hier haben, ist ja auch eine Veranstaltung, die in diese Richtung abzielt, eben erstmal für ein allgemeines höheres Bildungsniveau zum Thema in der Bevölkerung zu sorgen, sodass wir eben eine möglichst breite Informationsbasis schaffen können, die dann natürlich auch, wenn es darum geht, Entscheidungen für die Zukunft eben zu stellen, eben auch zum Beispiel über einen demokratischen Prozess dann gelöst werden können. Und das setzt eben Bildung voraus, Bildung auf allen Ebenen, bei Juristen, bei Politikern, aber in der gesamten Bevölkerung. Ebenso.
Und wir haben ja, wie ich gelernt habe, noch ein kleines bisschen Zeit, wenigstens bevor die intellektuell satisfaktionsfähig sind. Dort haben wir eine weitere Frage.
Hallo, vielen Dank erstmal für das sehr gute Gespräch. Und meine Frage kam schon fast jetzt gerade auf, nämlich habe ich mich gefragt, wenn die KI-Forschung besonders gut dadurch vorangetrieben werden kann, dass symbolische Welten integriert werden und Kultur gezeigt wird. Also warum sollte man dann nicht schon damit anfangen und Maschinen oder künstlicher Intelligenz auch Werte zu sprechen und Rechte zu sprechen, damit eben durch Wertschätzung auch gleich eine ganz andere Idee von Kultur gelernt wird?
Ich verstehe das tatsächlich nicht ganz. Also die Hoffnung ist sozusagen, wenn man einer KI von vornherein sagt, du bist eine eigenständige Person, dass dann andere Dinge entstehen?
Also dass es zum Beispiel einfach Sanktionierungsmöglichkeiten gibt, wenn irgendwie ein Programm abstürzt, wenn ein Computerprogramm nicht funktioniert, wenn ein Virus eindringt oder eine Maschine nicht arbeiten kann, wie sie eigentlich arbeiten sollte.
Aber das ist ja, also es wäre doch nur eine Sanktion, entschuldigen Sie, nicht nur fürs Verständnis, es wäre ja nur eine Sanktion, wenn es der Maschine was bedeuten würde.
Ich weiß nicht, inwieweit die Maschine lernen kann, dass das es eine Bedeutung dann gibt. Gut.
Also ist tatsächlich gemeint Sanktionen gegen die Maschine, nicht gegen den Maschinenbesitzer oder den Maschinensteuerer. Sie meint es jetzt tatsächlich, also wirklich angewandt auf die Maschine. Also
nee, ich meine es gegen den Hersteller, der die Maschine dann nicht ausführen lässt, was sie eigentlich ausführen sollte.
Ach so. So ist es gemeint. Das ist ein anderer Fall, ja. Aber das ist, glaube ich, doch gerade irgendwie Quintessenz unserer vorhergehenden Debatte gewesen. Also wir schreiben zum Beispiel dem Fahrrad ein anderes Gefahrenpotenzial zu dem Straßenverkehr als dem Auto. Also sind sie mit unterschiedlichen Sanktionsmechanismen behaftet und sowas Ähnliches müsste man für ein selbstfahrendes Auto wohl auch machen. Denke ich schon, ja.
Oder
ohne jetzt unser ganzes Rechtssystem auszuhebeln deswegen.
Oder nochmal vielleicht zu fragen, haben Sie eine konkrete Idee, was Sie damit meinen? Also sagen, wie eine Sanktion ausgehen könnte und was das Ergebnis sein könnte, was da passiert?
Also wenn ein Auto zum Beispiel fahren soll und es baut dann einen Unfall, obwohl das eigentlich programmiert wurde, dass es dann lernt, das muss nicht unbedingt deine Schuld sein, sondern es kann auch jemand anderes schuld daran sein und das einfach, ich weiß nicht, wie das System sich dann konkret entwickeln kann, aber dass es nicht, dass es eine Idee dafür gewinnt, dass Verantwortlichkeit auch an einer anderen Stelle gesucht werden kann.
Ja, also als technischer Einwurf, wir sind lange nicht so weit, dass wir Systeme hätten, die auch nur diese Entscheidungen treffen könnten. Man darf sich wirklich nicht von der Science Fiction ins Boxhorn jagen lassen, was die Fähigkeiten dieser Maschinen angeht. Wir haben so ein Muster in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, dass wenn wir Probleme angehen und die tatsächlich mit viel wissenschaftlichem Aufwand lösen, zum Beispiel Go, dann lösen wir sie immer gleich so, dass wir besser sind mit der KI als mit den Menschen. Aber das Ding kann dann wirklich nichts außer Go. Und dieses selbstfahrende Autos kann nichts außer irgendwie geradeaus fahren und das nicht mal besonders gut. Ein System, mit dem ich mich in irgendeiner Form über Werte auseinandersetzen könnte, dem muss ich einen riesen Rucksack an Maschinerie geben, den ich ausprogrammieren muss und von dem wir ganz offen nicht den Hauch einer Ahnung haben, wie der aussehen müsste. Da sind Systeme, die beherrschen wir noch nicht, wir haben das nicht. Also auch deswegen rate ich immer dazu, zumindest juristisch-politisch die Kirche im Dorf zu lassen, bis wir die Forschung gemacht haben und man die technischen Grundlagen geschaffen hat. Das wird passieren, aber wir sind noch lange nicht da.
Also um das vielleicht nochmal klarer zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, ich könnte möglicherweise eine KI sozusagen programmieren, die so tut, als würde sie mit mir über Werte reden und dann vielleicht ein Regelsystem installieren, das sozusagen bestimmte Werte wichtiger sind als andere, die ableiten, aber das wäre sozusagen nur eine Repräsentation von menschlichem ethischen Verhalten und es wäre keine echte Ethik oder wie man das sagen soll.
Na, bevor wir uns alle einig sind, widerspreche ich da nochmal. Okay. Natürlich kann ich mich hinsetzen und sagen, ich will jetzt ein ethisch nachdenkendes, selbstfahrendes Auto programmieren. Dann muss ich mir irgendwie überlegen, wie Ethik funktioniert und wie Nachdenken über Ethik funktioniert. Das baue ich in Software in dieses Auto ein. Das Problem ist, das wird kein besseres Auto dadurch. Das hat dann plötzlich Meinungen oder findet, naja, Sie kennen alle Witze, die ich jetzt gleich machen werde. So, niemand hat daran Interesse im Augenblick, weil das tatsächlich das Auto nicht besser macht. Mhm. Und da gibt es einfach so eine kritische Masse von Verständnis darüber, wie Repräsentation funktioniert, wie Transferlernen funktioniert, wie Konzeptbildung funktioniert, vor der es auch einfach für niemanden technisch Sinn macht, sich solche Systeme auszudenken. Ist es die spannende Frage? Oh ja, absolut.
Also im Moment sind es ja vor allem die Grenzbereiche, auch die ethischen Grenzbereiche bei dem Beispiel des selbstfahrenden Autos, die uns interessieren. So wirklich echte Probleme gibt es ja so noch nicht. Einmal, weil es viel zu wenige von den Dingern auf den Straßen gibt und zum anderen, weil sie sowieso jetzt schon auch viel sicherer fahren als jeder natürliche Fahrer. Ja? Mich eingeschlossen übrigens. Und deswegen, absolut, ja, zumindest in Berlin. Aber deswegen stellt sich die Frage überhaupt im Moment überhaupt gar nicht. Aber trotzdem ist es natürlich gut, dass wir diese Grenzbereiche ausloten für die Zukunft. Das müssen wir unbedingt tun. Wir müssen darüber sprechen, wie man, wenn das irgendwann erforderlich sein sollte, Ethik auch in solche künstlichen Intelligenzen bringen.
Da würde mich also quasi noch interessieren, ob wir es schaffen, das vorher zu erkennen oder ob wir irgendeines Tages ein System haben werden, wo wir dann hinterher sagen, ups, da wäre jetzt aber die Ethik gut gewesen. Aber bevor wir das klären, war da noch eine Frage?
Ja, das war die perfekte Überleitung. Gisa Lüdecke vom Better Place Lab. Wir beschäftigen uns damit, wie digitale Innovationen fürs Gemeinwohl genutzt werden können. Und es klang, glaube ich, bei Herrn Benzmüller auch vorhin die Frage an, oder Sie haben gesagt, dass es eigentlich sowas wie so einen Forderungskatalog geben müsste oder ein Manifest oder wie auch immer, wie man beispielsweise auch dieses diffuse Wissen, was man hat, was mal eine Superintelligenz werden kann, jetzt schon sozusagen in Schach halten kann, wie man das mit der Stammzellforschung gemacht hat. Kann man das überhaupt, also wenn man überhaupt weiß, wie sowas irgendwann in der Zukunft sich mal entwickeln wird, wie will man da Maßnahmen ergreifen, sei es ethischer oder politischer Natur, die so greifen, dass sie auch letztendlich funktionieren im weitesten Sinne?
Das ist ein schwieriges Thema. Also ich würde momentan eben dafür plädieren, in diesem Bereich, der eben zunehmend relevant vielleicht werden wird, vermutlich relevant werden wird, auch entsprechend eben Forschungsgelder zu investieren und die Forschung an der Seite anzukurbeln. Insbesondere auch bei den Fragen, andere Disziplinen mit an Bord zu nehmen, also interdisziplinär zu arbeiten und sich genau diesen Fragen eben zu widmen. Und da spreche ich zum Beispiel auch die Philosophie ganz bewusst an, die, wenn man sich anschaut, wie eben in Deutschland so ein Fachgebiet sich immer noch aufgebaut hat, wie oft der Kant gelesen wird und wie oft solche Themen eben diskutiert werden, das ist eben für mich ein nicht ganz gesundes Gleichgewicht darstellt. Das ist also eine der Maßnahmen, das einfach begleitend jetzt starten, sich zu überlegen, wie man das eventuell gestalten kann. Auf der anderen Seite ist eben von meiner Seite der Hinweis da, zunächst mal darauf zu achten, dass wir die Systeme, die wir momentan schaffen, also möglichst jetzt schon frühzeitig eben mit diesen, wenn es denn möglich ist, eben erklärenden Komponenten ausstatten, sodass sie jederzeit eben rationales Feedback über ihr Verhalten liefern könnten, dass wir dann eben in Bezug setzen können zu, wie auch immer, zu gestalten, normativen Regeln, an die sich diese Systeme eben halten sollen. Wenn wir diese eben von vornherein eben außer Acht lassen, dann könnten wir eben an eine Stelle geraten, in der wir schnell handeln müssen oder sollten und dann eben nicht vorbereitet sind.
Ich hätte noch eine ganz kurze technische Frage, weil wir sozusagen ganz viel darüber reden, dass eine KI sozusagen, dass wir gucken müssen, was da passiert und so weiter und so fort. Das ist ja, das kann man ja auch immer machen über Zugang zur Technologie. Wenn ich jetzt selber KI-Entwickler bin, brauche ich dazu dann irgendwelche Supercomputer, die viele 100 Millionen Euro kosten und in einer Universität stehen? Oder kann ich das auch zu Hause an meinem Laptop machen?
Jeder zu Hause morgen anfangen.
Okay, gut. Wirklich nur eine Hardware-Frage, weil das sozusagen jetzt
gerade. Mein System kann jeder im Saal sofort runterladen, verwenden, ja.
Okay.
Und Gottesbeweise beweisen. Ja.
Oh, sehr gut. Auf der Seite von Christoph Benzmüller gibt es Gottesbeweise-Beweiser. Da hinten war noch eine Frage.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Thorsten Grewe. Ganz kurz ergänzend zu Ihrer Frage, weil es nämlich genau mein Studiengang, also ich studiere Ambient Assisted Living, das sind altersgerechte Assistenzsysteme im demografischen Wandel und genau da gibt es seit 2013 ein Modell von Manzeschke, was sich MEESTAR nennt, M-E-E-S-T-A-R, das ist ein Modell zur ethischen Evaluation soziotechnischer Arrangements, was genau dafür eingesetzt werden kann, im sozialen Kontext die Systeme darauf hin zu überprüfen, wie sie aus ethischer, rechtlicher und sogar aus sozialer Sicht zu bewerten sind. Und er hat halt bestimmte ethische Dimensionen aufgemacht, die er dann daran prüft. Und das ist ein Modell, was sich jetzt mittlerweile schon bewährt hat. Und das wäre, glaube ich, für Sie ganz interessant. Ich habe eine andere Frage, eine technische Frage. Ich habe vor einem Jahr oder so einen Artikel gelesen, ich glaube bei Engadget war das, da hat man damals künstliche Intelligenz versucht neu zu denken, indem man so eine Art Netzwerke baut zwischen den künstlichen Intelligenzen und quasi ein Wiki erzeugt. Also eine Datenbank, in der die Systeme selbst ihre Erkenntnisse speichern und die anderen Rechner holen sich zu bestimmten Fragestellungen die Informationen. Die finden nicht die Antwort auf ihre eigentliche Frage, aber die lernen, wie die anderen gelernt haben. Ist das ein Ansatz, der nur in der Theorie gedacht wird? Gibt es da schon überhaupt Ideen dahin, das umzusetzen? Oder ist das der amerikanische Traum?
Hat sich einer von Ihnen damit beschäftigt? Also kennt das Konzept?
Ich kenne es persönlich jetzt das Spezielle eben auch nicht, aber das hört sich für mich so an, wie wenn das erste Versuche sind, in die Richtung eben generellere intelligentes Verhalten eben zu erklären. Es gibt viele interessante Projekte, die in den USA derzeit laufen, aber man muss sich, wenn man da drauf schaut, immer diese Frage stellen, wie flexibel sind diese Repräsentationen, die von vornherein eben hier vorgegeben sind. Und das ist für mich immer ein so sehr, sehr stichhaltiges Kriterium, um zu erkennen, wie weit das potenziell reichen kann. Es gibt sehr viele schöne, interessante Projekte. Ich kenne auch eins, das nennt sich NEL. Ich glaube, das steht für Never Ending Learning, das eben versucht, ständig aus dem Netz neues Wissen zu ziehen und daraus neue Schlüsse zu ziehen und eine riesige Wissensbank eben aufzubauen. Und es gibt viele, viele interessante Entwicklungen momentan, die sich damit ähnlichen Fragestellungen eben beschäftigen. Das hört sich aber sehr spannend an, was Sie da erwähnt haben. Mir fällt auch ein, dass ich mir gut vorstellen kann, dass ein Projekt wie Google Brain sich der Fragestellung widmen könnte, wie man denn basierend auf den Techniken, die da jetzt im Vordergrund stehen, sowas wie mathematisch präzises Schließen eben oder auch Konzept erkennen eben angehen könnte. Und ich bin mir sicher, dass diese Forschung relativ bald starten wird oder ähnliche Projekte an anderen Stellen durchgeführt werden. Und das ist tatsächlich, glaube ich, der spannendste Bereich momentan, aber derzeit haben wir eben noch wenig Informationen oder Verständnis dafür, wie es wirklich bei uns funktioniert und ob es bei der Maschine genauso funktioniert oder anders funktionieren könnte.
Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wir haben noch eine Frage. Ich hoffe, es ist eine kurze.
Dankeschön. Mein Name ist Magdalena Kaminska. Ich komme auch aus der philosophischen Ecke und bei Ihrer Frage reizte es mich, warum gehen wir nicht weiter? Warum fragen wir nicht, ja, und wer entscheidet denn über dieses Normgerüst, dieses Ethische, diese Werte? Wer, ist es der Rat der 10 Weisen oder ist es irgendeine Computerfirma, die das entscheidet? Wer bekommt diese Kompetenz, diese Autorität, diesen Katalog herauszuarbeiten, über den sich Philosophen schon seit Jahrhunderten streiten und keine Lösung finden können?
Ich würde sagen, aufgrund der Zeit. Also es wird gleich noch Möglichkeit geben, persönlich zu diskutieren. Ich würde gerade aufgrund der Zeit Herr Knobloch bitten, sich vielleicht dieser Frage anzunehmen.
Also was die Politik normalerweise macht in solchen Situationen, ist halt eine Ethikkommission einzusetzen, nicht? Also mal mehr, mal weniger gut, würde ich sagen. Also finden Sie, das funktioniert grundsätzlich nicht gut? Also in der Regulierung anderer technischer Fragen hat es eigentlich nicht so schlecht funktioniert. Also wenn Sie jetzt in den biologischen, biotechnologischen Bereich schauen, weiß ich nicht. Also könnte ich mir hier auch vorstellen, wäre zumindest ein erster logischer Schritt, den man gehen könnte, um das auch so ein bisschen in dem politischen Mainstream ankommen zu lassen und das überhaupt auf die Agenda zu setzen. Wieso nicht? Aber ich glaube auch nicht, dass das Problem letztgültig lösen wird. Ja. Was auch sehr gut ist, ist im Prinzip, auch wenn man das so ein bisschen kritisch sehen muss, dass sich überhaupt große Geister in Anführungszeichen jetzt mit der Frage auseinandersetzen. Also wenn ich Nick Bostrom und so weiter sehe, der zumindest auch Ahnung hat von dem, worüber spricht und so weiter, dass diese überhaupt sich mit diesen Metafragen auseinandersetzen. Es gibt ja schon viele Forscher, die sich so Gedanken darum machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen. Aber im Mainstream ist das längst nicht angekommen. Nicht? Und da brauchen wir vielleicht eine Brücke oder sowas. Und so eine Ethikkommission könnte eine Brücke sein, nicht mehr und nicht weniger.
Oder vielleicht eine solche Veranstaltung, um mal anfangen, drüber nachzudenken. Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Es ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben noch einen letzten Turing-Test für Sie vorbereitet. Und zwar gibt es dort hinten eine Bar. An dieser Bar gibt es 3 Drinks. Einer davon ist das Rezept einer KI. Sie können ja mal versuchen rauszufinden, welcher das ist und den bestellen. Der Barkeeper weiß Bescheid. Wenn Sie ihn gekostet haben, können Sie ihn gerne fragen, ob Sie gerade KI trinken oder nicht. Dabei wünsche ich viel Spaß. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Herrn Knobloch, Herrn Wohine und Herrn Benzmüller. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank an Herrn Kopp von der BBP und sein Team, die es heute hier organisiert haben, und Toni Lückenbach, wo ist er? Da vorne, die ganze Orga für die Veranstaltung hatte. Vielen Dank. Bleibt mir noch zu sagen, mein Name ist Markus Richter. Lassen Sie sich von einer KI übernehmen und ich wünsche noch einen angenehmen und schönen Abend. Viel Spaß. Applaus